Yo, liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen, Walls Don't Lie, Folge 28 in unserer zweiten Staffel sind wir angekommen. Ich hoffe, ihr erkennt mich überhaupt, denn ich bin nämlich leider so ein bisschen erkältet. Crow, Crow, mein Lieber, du auch? Du bist wenigstens gesund und fit.
Naja, ich kämpfe dagegen an. Meine Kinder sind tatsächlich auch schon erkältet und unsere Zeiten sind ja tatsächlich so, dass man sich dafür fast schon entschuldigen muss.
Also ihr hört's da draußen, liebe Leute, wir sind beide so ein bisschen gehandicapt, aber wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt hier noch länger warten, dass meine Stimme wieder ganz auf der Höhe ist, dann dauert's ja noch länger, bis wir diese Folge rausbringen und sie soll natürlich pünktlich wie immer den ersten Montag des Monats am Start sein. Und deswegen moderiere ich mich hier durch mit den restlichen Spuren der Viren, Sporen.
Oh mein Gott.
Schlechteste
Überleitung. Die Brücke,
Überleitung.
Die beste Brücke in zwei Staffeln hast du gerade echt gerockt.
Nun ja, ich weiß nicht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, zwar nicht über eine gute Brücke, sondern über unseren heutigen Gast und vor allem über seinen Namen, denn ich bin ums Verrecken nicht darauf gekommen, wie man sich diesen Namen pickt. Manchmal ist mir das ja relativ ersichtlich. Auch manche Sachen lassen sich sehr gut herleiten, aber bei Spore, ich weiß auch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, ehrlich gesagt, bin ich einfach nicht drauf gekommen. Ich habe gegoogelt, ob der Name irgendeine Bedeutung hat. Ich habe recherchiert, was es mit dieser Zahl 153 auf sich hat. Hab dann gemerkt, okay, Frankfurt an der Oder hat 15234 irgendwas als Postleitzahl, aber so ganz kann es das auch nicht sein. Und ich habe es einfach nicht rausbekommen. Phonetisch, es macht alles keinen Sinn, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein super abgefahrener Name, genau wie die Kunst, die der Mann macht. Und ich hoffe, du konntest da so ein bisschen dem Guten auf den Zahn fühlen. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir hier zu viel verraten, steigen wir direkt ein ins Interview und hör mal, was du dem lieben Spore 153 so alles entlocken konntest an Secrets.
Ja, los geht's. Willkommen, Spore, in unserem Walls Don't Lie Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Und leider können wir ja nicht live aufnehmen. Du kannst nicht bei mir oder ich bei dir sein, sondern wir sind remote zugeschaltet. Du bist gerade in Berlin, richtig?
Ja.
Und da bist du ja nicht zufällig, sondern da lebst du mittlerweile auch, oder?
Ja, tatsächlich. Ich bin 2018 hierher gezogen und seitdem auch ziemlich gern und ziemlich viel hier.
Würdest du Berlin schon als deine Heimat bezeichnen?
Ja, irgendwie schon. Also können wahrscheinlich die meisten Leute nachfühlen, die im Laufe ihres Lebens umziehen. Mhm. Wenn man irgendwo aufgewachsen ist, ist das halt irgendwo Heimat. Wenn man irgendwo neu ankommt und dort lebt, wohnt, arbeitet, dann ist das ja irgendwie auch Heimat. Und dann hat man quasi zwei Heimaten, wenn man so will.
Ja, hat man sozusagen auch was dazu gewonnen, noch on top. Jetzt bist du, das weiß ich aus einem anderen sehr guten Podcast, Grauwert 303, an der Stelle schönen Gruß an Steff, der dankenderweise auch die Technik zur Verfügung stellt. Jetzt habe ich durch den anderen Podcast gelernt, dass du ja ursprünglich aus Frankfurt-Oder stammst. Das ist nicht so super weit weg, aber ich könnte mir vorstellen, ganz schöner Kontrast zu Berlin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Frankfurt ist halt deutlich kleiner und dadurch kulturell halt ein ganz, ganz anderes Pflaster, viel provinzieller. Die Leute kennen sich halt persönlich und halt bei weitem nicht so international. Mhm. Um da aufzuwachsen, ist es halt ziemlich cool. Also ich kenne es halt nicht anders. Deswegen, ich aus meiner Perspektive fand es da immer ganz nett und bin auch immer noch gern und oft da. Mhm. Es ist aber schon komplett anders als Berlin. Man hat halt viel weniger Einflüsse, vor allem halt nicht im analogen Raum, dadurch, dass die Stadt halt so klein und limitiert ist. Und deswegen bin ich damals halt deutlich mehr gereist. Ich merke jetzt halt den Unterschied, seitdem ich in Berlin wohne. Ich komme nicht mehr so viel raus, weil viel mehr Leute hierher kommen und viel mehr hier passiert. Bleibt man dann doch öfter mal in der eigenen Stadt und fährt halt nicht jedes Wochenende auf eine andere Jam in ein anderes Bundesland.
Jetzt kann ich mir zum Beispiel unter Frankfurt-Oder leider nichts vorstellen, weil ich da noch nicht war. Wenn ich jetzt aber mich gut zurückerinnere an den anderen Podcast, den du gegeben hast, da habt ihr ja so ein bisschen die Stadt auch befahren und ihr habt euch da verschiedene Halls angeguckt und so. Es scheint ja doch relativ viel Movement zu geben. Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Also gibt es da eine Szene in dem Sinne oder wie aktiv ist Frankfurt-Oder graffiti-mäßig?
Frankfurt-Oder ist eine Stadt mit 60.000 Einwohnern und die Graffiti-Szene war damals auf jeden Fall sehr stark. Deswegen haben wir halt auch drei Flächen, an denen man legal sprühen darf, direkt in der Stadt gelegen. Einen Dosenladen gibt's da auch und das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Infrastruktur, um damit anzufangen. Mhm. Tatsächlich ist aber in den letzten Jahren das alles ein bisschen zurückgegangen, also was die Stärke der Szene anging, weil viele Leute halt wegziehen, wenn sie halt fertig sind mit ihrem Abi und studieren wollen oder halt irgendwo eine Ausbildung suchen, dann müssen sie halt aus der Stadt mehr oder weniger raus. Die wenigsten bleiben halt tatsächlich da. Dadurch ist die Szene relativ jung. Also die Leute, die halt noch dort wohnen, sind halt die, die noch nicht studieren. Und die Leute, die halt früher da gemalt haben, sind halt alle früher oder später dann doch weggezogen. Und dadurch ist die Szene in den letzten Jahren krass geschrumpft.
Okay. Warst du dann quasi erste Generation Graffiti in Frankfurt oder?
Nein. Ganz, ganz weit weg davon. Also ich habe ja 2006, 2007 angefangen zu malen. Mhm. Und die Leute, die in Frankfurt angefangen haben zu malen, die mich damals auch so ein bisschen, also nicht direkt persönlich beeinflusst haben, aber die Werke von ihnen, die waren schon in den frühen 90ern aktiv. Also es gibt noch Oldschool-Bilder aus 1993, die hier und da an der Ecke zu finden sind. Und da gab es halt schon Leute, die haben echt auf einem guten Level gemalt, hatten noch eine Connection zu Berlin. Und dementsprechend gab es da halt schon relativ früh Bewegung.
Gibt es da so ein paar Namen, die dir da einfallen? Ich meine jetzt für unsere Nerds da draußen, die so ein bisschen im Oldschool-Film sind. Was waren denn so Writer, die dich eindeutig abgeholt haben, so am Anfang?
Also ich glaube, die Leute sind halt tatsächlich eher regional bekannt, weil die meisten von denen halt nicht mehr aktiv sind oder halt nicht mehr im klassischen Graffiti-Kontext aktiv sind. Mhm. Die Jungs von XE Design kommen teilweise aus Frankfurt-Oder. Die sind in Berlin mittlerweile ziemlich großes Thema. Mhm. Und die haben damals sehr viel geprägt und geformt, große Projekte umgesetzt. Und deren Bilder haben mich auch in den Anfangsjahren stark geprägt.
Okay.
Das war so für mich die Oldschool-Perspektive, die ich halt irgendwo gesehen habe. Meine Idole, wo ich so dachte, boah, die sind so krass. Irgendwann willst du das auch mal können. Und das war halt so unendlich weit weg damals.
Krass. Jetzt lass uns mal in das Jahr 2006 zurückreisen gemeinsam. Wir steigen in die Zeitmaschine und es gibt so Lichteffekte. Wir fliegen zurück. Und wie war das? Wie war dieser Moment, als du dir dachtest, ich möchte das auch machen? Also was hat dich dazu bewogen, dann tatsächlich eine Dose in die Hand zu nehmen?
Ich habe tatsächlich schon mein Leben lang gezeichnet und hatte daher diesen Zugang dazu und kam genau darüber auch zum Graffiti. Also es war halt nicht üblicherweise dieses illegale Kumpels machen, das man geht mit, sondern für mich war es relativ schnell. Ich habe gesehen, in der Stadt gibt's Graffiti und ich finde das schön. Ich hatte jemanden in meiner Klasse, der den aber die Schule gewechselt hat. Und als ich angefangen habe zu malen, war er gar nicht mal präsent. Und deswegen hatte ich halt auch überhaupt keinen in meinem Freundeskreis, der das schon gemacht hat, der mir was zeigen konnte. Mhm. Das war dann schon so ein bisschen mehr, ich stelle mir vor, Graffiti ist so und so und ich probiere mal rum. Und das ging so ungefähr ein Jahr, wo ich halt nur gesketcht habe, bis ich dann zum Punkt kam, dass ich auch mal tatsächlich sprühen wollte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon so ein paar Leute um mich herum, die auch schon mit mir in der Schule gezeichnet haben. Und mit denen bin ich dann halt mal losgegangen in den ersten Lost Place mit so Baumarktsprühdosen. Mhm. Habe ein ganz, ganz schreckliches Bild gemalt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Geil. Naja, das klingt nach einer ziemlich typischen Sozialisation fernab von den klassischen Internetmedien erstmal, oder? Wahrscheinlich? Oder spielte da Social Media schon eine Rolle? Nein.
Ich glaube tatsächlich im ersten Jahr noch nicht. Das war ja 2006. Da war das Internet halt auch noch gar nicht so weit. Also Social Media als solches gab es da so gut wie gar nicht. Und deswegen war der Einfluss tatsächlich eher lokal oder halt die Backspin. Das war so das eine Graffiti-Magazin, was es bei uns gab. Mhm. Und da war ja auch nur, was da drin, 5 Seiten Graffiti und sonst halt nur Rap-Musik. Und ich habe mir halt jedes Magazin geholt, einfach nur, weil, boah, geil, Graffiti von woanders.
Das war echt ein heiliger Moment, sich die Backspin an der Bahnhofsbuchhandlung zu holen. Also für mich war das auch ein total wichtiges Informationsmedium vor allem. Und da vereint eine Sache uns beide ein Stück weit. Ich komme ja auch aus einer Kleinstadt, auch mein Kollege, der KG ist ja auch aus Ansbach. Das ist eine Stadt mit 45.000 Einwohnern etwa. Gut, ist vielleicht jetzt nicht die Größenordnung wie Frankfurt oder und wahrscheinlich noch deutlich provinzieller so. Aber dennoch, es gab halt fast nichts halt, ne, was wir an Einfluss hatten am Anfang.
Ja.
Deswegen kann ich so ein bisschen nachfühlen. Natürlich bist du 10 Jahre später etwa dazu gekommen. Da gab es halt schon wesentlich mehr an Vorlage sozusagen und an stilistischer oder technischer Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es für dich am Anfang da auch nicht super einfach war, sich dann da reinzufuchsen. Jetzt bist du wahrscheinlich, nehme ich mal an, das ist jetzt eine Mutmaßung, sehr schnell sehr gut geworden, oder? Oder wie muss man sich das vorstellen? So technisch und so?
Das ist eine schräge Vorlage.
Ja. Ich drehe die Frage mal um, ja. Also wie lange hat es gedauert, bis du so gut wurdest technisch? Weil das ist ja schon etwas, was dich extrem auszeichnet.
Ja, ist halt schwer zu bemessen. Also an welchem Punkt sagt man, jetzt bin ich gut? Tatsächlich habe ich damals mit einem sehr starken Schwerpunkt auf legales Graffiti angefangen, weil ich halt nicht diesen Freundeskreis hatte, der halt illegal gemalt hat und mich da mitgenommen hätte. Deswegen war für mich halt erstmal dieses, ich will, dass die Bilder gut aussehen, ich will bunt und groß und wild malen, und das waren halt die Sachen, die mich interessiert haben. Und daher hatte ich halt von vornherein genau diesen, nicht diesen Anspruch, aber schon diese Richtung. Und mir ging es halt weniger um die Action und mir ging es halt weniger um nachts draußen sein, sondern halt einfach um diesen ästhetischen Anspruch. Deswegen habe ich auch super viel gezeichnet, also deutlich mehr gezeichnet als überhaupt gesprüht. Und da war halt im Legalen, dadurch, dass es halt diese Flächen gab, für mich eine gute Basis geschaffen, um halt genau in dem Bereich viel zu machen. Und an der Stelle entwickelt man natürlich auch dann eher Technik, als wenn man halt wirklich viele Nächte taggen geht. Da entwickelt man halt ganz andere Skills. Und ich meine, taggen kann ich bis heute nicht sonderlich gut. Kommt wahrscheinlich genau daher.
Ja, ja, klar. Ich meine, hast da natürlich einen anderen Fokus gesetzt, schon mal klar. Jetzt sind wir gerade schon an dem Punkt angekommen, den ich sehr, sehr spannend finde, weil ich mir natürlich ein bisschen angeguckt habe, was du jetzt vor allem in den letzten Jahren so gemacht hast. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass die Arbeiten, die du auf Papier machst, oftmals sehr simpel sind. Also das ist nicht mal bös gemeint, ganz im Gegenteil, ich finde die mega Burner so. Aber dass die sehr einfach gehalten sind in der Anmutung. Wenn du aber auf Wand malst, dann super viel Effekt, super komplex, teilweise ist dann auch die Lesbarkeit wesentlich reduzierter. War das etwas, was von Anfang an der Fall war, oder hat sich das irgendwie so ergeben dann?
Als ich angefangen habe, waren die für mich interessanten Bilder tatsächlich eher Wild Styles, und ich habe auch genau an dem Punkt angefangen. Ich habe halt erstmal total verworrene, wilde Bilder gemalt mit 1000 Pfeilen und erst später gecheckt, dass das auch alles irgendwie zusammenpassen muss. Aber die Liebe zum Detail, die war halt schon immer sehr, sehr tiefgründig in den Sachen drin. Und später erst kam mir dann mal die Idee, dass ich ja immer nur wilde Bilder mal, aber kann ich denn auch simpel malen? Und das war dann für mich so eine Challenge. Also das war früher so ein typisches Ding von mir. Ich wollte halt irgendwie alles können und mich halt schon in diesem Competition-Ding auf eine Art und Weise behaupten. Deswegen finde ich halt auch Battles, gerade Live-Battles, immer noch sehr interessant. Und da kam halt dieses Simple-Style-Ding für mich dann als neue Challenge, weil genau das konnte ich halt noch nicht. Und genau deswegen habe ich da halt auf Papier einen Schwerpunkt drauf gesetzt, um es halt zu trainieren. Man kann es halt besser auf Papier trainieren als an der Wand, weil du halt an einem Tag auf Papier 30 solche Dinger machst. Aber wenn du halt an die Wand gehst, malst halt nicht 30 Simple-Styles am selben Tag. Ja. Und deswegen gab es für mich da halt so ein bisschen diese Trennung, wobei ich mit der Spoharit-Serie halt sehr viele von diesen Simple Styles dann auch wieder auf Wand umgesetzt habe, in einem Lost Place, wo halt der Spot das gerade hergegeben hat, um halt auch da nochmal so ein bisschen Übung drin zu kriegen.
Ja, jetzt hast du schon einen schönen Punkt angesprochen, und zwar sagst du Challenge. Also das war eine Challenge für dich, dann vom, nennen wir es mal, Wilden ins Simplere überzugehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und generell habe ich so das Gefühl, dass du dir oft Challenges setzt. Also gerade wenn du konzeptionell arbeitest, wenn du dir Serien überlegst oder so, ergibt sich das dann in irgendeiner Form, oder planst du da wirklich, also hast du da so ein, wie soll ich sagen, so ein Jahresplan, wo du sagst, okay, im März male ich, was weiß ich, 3D-Pieces, im April male ich einfarbig und so weiter und so fort?
Nee, also ganz so grob strukturiert ist es nicht. Das sind dann meistens so einzelne Gedanken, die ich interessant finde als Herausforderung, um es mal zu malen. Und häufig bietet sich das dann an, daraus eine Serie aufzubauen. Wenn man zum Beispiel ein Zwei-Farben-Bild macht, dass man sagt, man weißen Background und eine weiße Dose und man verwendet bloß eine andere Farbe, also einen Blauton zum Beispiel. Dass ich dann, wenn ich merke, das Ding macht echt Spaß und es hat gut funktioniert, naja, warum nicht nochmal das gleiche in Lila oder Rot oder Grün oder nochmal auf einem schwarzen Background. Also dass man quasi dann mit schwarzer Dose gegenarbeitet und halt nur mit Gelb reinsprüht. Also das ist denn vorher selten so festgesetzt, dass ich sage, ich mache jetzt exakt die Anzahl in genau dem Zeitraum. Das sind dann für so kleinere Challenge-Sachen eher nicht, aber bei dem Spoharet-Ding hatte ich halt schon den Plan, ich wollte halt 100 rote Pieces in einem Jahr malen. Da gab es halt schon einen Zeitplan, aber halt nicht gestückelt in pro Monat so und so viele, sondern so, wie es gepasst hat. Mal hat man mehr Zeit, mal hat man mehr Aufträge. Gerade wenn Lücke ist, dann wird mehr davon gemacht, und wenn viel zu tun ist, dann pausiert das Projekt mal ein bisschen.
Ja, jetzt sage ich dir das aus der Perspektive eines Graffiti-Writers, der das jetzt auch schon länger macht und vor allem auch beruflich da ja letzten Endes auch dieses Medium benutzt. Und das ist eine wahnsinnige Qualität und wahnsinnige Quantität, die du da malst. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kannst du dich da motivieren? Also wie schaffst du es, diese Pace so hoch zu halten und so viel zu malen, sowohl beruflich als auch jetzt eben mit freien Projekten?
Tatsächlich male ich gar nicht so viel beruflich. Ich habe einen relativ niedrigen Lebensstandard und keine anderen teuren Laster oder Hobbys. Deswegen fließt halt fast alles am Ende wieder zurück ins Malen. Und das weiß ja wahrscheinlich genauso gut wie der andere, der lange malt. Man kann an vielen Stellen einfach gut sparen, indem man mit Streiche arbeitet, indem man mal einen Ticken kleiner malt, indem man mal mit Trashcans vorzieht. Und deswegen sind halt nicht alle Bilder, die man malt, die dann irgendwie aufwendig aussehen, am Ende auch sehr teuer. Deswegen klappt das eigentlich ganz gut, so 120 Bilder im Jahr zu malen, ohne dabei das Auto verkaufen zu müssen. So. Okay. Wenn es ein billiges Auto ist, ganz wichtiger Punkt.
Jetzt erlaub mir aber trotzdem nochmal die Frage. Du bist jetzt, wie gesagt, nicht in Berlin aufgewachsen, sondern in Frankfurt. Oder du beschreibst jetzt die Szene dort als doch relativ klein und überschaubar. Und ich sage jetzt mal, mit dem, was du tust, bist du da wahrscheinlich auch ein gewisser Exot, oder? Dass du so aufwendig malst und eben so projektkonzeptlastig arbeitest. Gab es da in irgendeiner Form über diese Jahre hinweg einen Antreiber, einen Motivator? Gab es jemanden, der dich mitgezogen hat, oder hast du dich wirklich komplett aus dir selbst motiviert?
Mein Bezugsraum war damals auf jeden Fall das Internet und nicht die Leute aus der Stadt selbst, weil dafür die Stadt einfach zu klein war. Das waren halt so die 3-4 Leute, die man eh schon kannte, und die hatten halt entweder eine gute oder eine schlechte Meinung von einem. Daran konnte man halt nicht viel rütteln, und da gab es halt auch nicht viel zu beweisen. Und außerhalb der Stadt, also halt wirklich im digitalen Raum, wo man ja unlimitiert Leute erreichen kann, wo man halt auch ein bisschen unvoreingenommeneres Feedback bekommt, teilweise auch von Leuten, die halt weit über einem stehen oder für einen halt irgendwie so einen Idolstatus haben. Das war für mich schon immer viel interessanter, als jetzt zu sagen, ich wohne in meinem kleinen Dorf und bin der coolste von 5 Sprühern. Das ist halt dann doch irgendwie eine komische Perspektive. Deswegen ging es für mich da halt schon immer mehr drum, ein schönes Bild zu malen, davon ein gutes Foto zu kriegen, und ob das dann an der Hall stehen bleibt oder übermalt wird, war für mich nicht das Main-Ding, weil es ja sowieso von, selbst wenn es ein Jahr steht, es wird ja von so gut wie niemandem gesehen, weil die Szene halt so klein ist. Aktuell sind es halt so eine Handvoll Leute. Da macht das für mich halt nicht den Unterschied, ob das Bild lang oder kurz steht. Und im digitalen Space überdauert es halt, und da reicht halt einfach viel mehr Leute, mit denen ich halt teilweise auch viel, die mir deutlich näher stehen, wo die Meinung für mich dann einfach auch viel relevanter ist, wenn die was dazu sagen, als wenn jetzt meine Oma an der Wand vorbeifährt und sieht, ach Mensch, Olli hat mal wieder gesprüht, hier, finde ich voll gut.
Ja, klar, kann ich total nachvollziehen. Wer ist dann beispielsweise so ein digitaler Sparringspartner für dich?
Uff, auf die Frage bin ich nicht vorbereitet.
Vielleicht mache ich es ganz konkret. Mit wem hast du dich zuletzt ausgetauscht? Also mit wem hast du jetzt heute zum Beispiel über Style gesprochen oder in den letzten Tagen? Also gibt es da jemanden, mit dem du dich da austauschen kannst, auf dem Level, sage ich mal, auf dem du dich ja auch bewegst?
Ja, tatsächlich. Also gerade heute erst habe ich einen Videodreh mit Nektar gemacht für das kommende Projekt. Und der ist ja, was Style angeht und was Technik angeht, auch super versiert. Und wenn der zu irgendwas eine Meinung hat, dann höre ich mir das sehr gerne an. Betrifft natürlich auch alle anderen Leute aus meiner Crew.
Okay, du meinst jetzt die New Crew, richtig?
Genau. Mhm. Ich meine die neue New Crew. Ja, uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Wir wurden ja auch erst vor 2-3 Jahren gegründet.
Vielleicht kurzes Name-Dropping. Wer gehört alles dazu?
Ui, wir sind so ein bunter Haufen, das variiert auch manchmal. Ich glaube, wir sind 10, 11 Leute. Da kommen ab und zu auch mal welche dazu und fallen weg. Es gibt halt so einen harten Kern, der relativ viel macht. Und ich glaube, die kennt man dann auch schon. Also das sind so die Akteure, die halt immer wieder auftauchen.
Okay, und das sind quasi auch deine Homies, ne? Mit denen du dann hauptsächlich malen gehst, nehme ich an.
Ja, auch. Also nicht nur. Berlin ist da einfach ein bisschen sehr verlockend. Es gibt so viele Maler. Man könnte wirklich jeden Tag mit wem anders malen gehen und würde am Ende des Jahres immer noch nicht alle absolviert haben. Aber mit den Jungs aus meiner Crew merke ich halt einfach, wir haben einen relativ ähnlichen Anspruch. ein ähnliches technisches Niveau und an der Stelle passt das dann einfach sehr gut zusammen. Man muss halt nicht so viele Kompromisse machen, sondern man findet halt einen sehr guten gemeinsamen Nenner, mit dem alle zufrieden sind, ohne dass irgendwer zu weit aus seiner Komfortzone raus muss. Mhm. Das ist ein sehr angenehmer Workflow.
Jetzt finde ich, fällt es gerade bei eurer Crew auf, dass die einzelnen Akteure dieser Crew doch relativ ähnlich auch sind, glaube ich, im Mindset, oder? Was gemalt wird und wie gemalt wird und wie auch technisch gemalt wird. Würdest du auch sagen, dass es wichtig ist innerhalb einer Crew, dass alle auf so einem gleichen Level sind? Also, dass es da technisch wenig Unterschiede gibt?
Für mich auf jeden Fall. Also, hängt ja immer davon ab, was man am Ende mit der Crew bezweckt und erreichen möchte. Und für mich ist halt zum einen der Aspekt, dass man sich schon gut verstehen sollte. Ansonsten macht das ja mit dem Zusammenarbeiten wenig Sinn. Mhm. Aber darüber hinaus ist für mich halt auch, dass man einfach im Arbeitskontext, also ich nenne es jetzt mal Arbeitskontext, gut funktioniert, weil man eine ähnliche Vision verfolgt. Das wäre mir schon wichtig. Wenn jetzt jemand mit einem ganz anderen Anspruch in der Crew wäre, dann wäre das halt für mich in Ordnung. Aber ich würde halt nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen und können, weil ich ja dann irgendwie immer auf ihn zugehen müsste inhaltlich und nicht das machen könnte, was ich eigentlich will. Und das wäre mir dann irgendwie auch doof. So, dann würde ich halt lieber mit den Leuten malen, mit denen es halt besser harmoniert, meiner Meinung nach, wo es halt ein Gesamtergebnis gibt, was dann auch wirklich in sich stimmig ist.
Ja, jetzt hast du gerade schon was Interessantes aufgebracht. Und zwar meintest du, dass du mit Nektar zusammen eine Aktion gedreht hast oder ein Video produziert hast, richtig?
Ja, genau.
Vielleicht für alle da draußen, die jetzt zum Beispiel auch Fans von dir sind oder einfach deine Arbeit sehr schätzen und auch deine Projekte sehr schätzen, vielleicht kannst du uns ein bisschen Insights geben. Also wenn ihr so eine Aktion macht, wie viel Vorarbeit steckt da drin, wie viel Abstimmung? Ist es dann so, dass einer vielleicht irgendwie der Art Director ist oder so? Also wie läuft so ein Workflow ab?
Es hängt immer ein bisschen vom Projekt ab. Also es gibt auch relativ lose Zusammenarbeiten, wo man einfach nur einen entspannten Tag haben will und auch nur einen Tag hat. Mhm. Es gibt allerdings auch, gerade wenn es um größere Konzeptwände geht, im Rahmen von irgendwelchen Events, wo man ja doch schon ein bisschen abliefern muss, da kommt es schon öfter vor, dass ich so ein bisschen vorplane und kalkuliere, was man wo am besten machen könnte. Ich bin halt auch der mit dem Auto, deswegen bleibt es dann häufig auch an mir hängen. erfahrungsgemäß funktioniert das dann ganz gut, weil sich so jeder mehr auf seinen einzelnen Part konzentrieren kann. Wenn es halt auch jemanden gibt, der das Gesamte im Blick hat, also speziell Materialbestellung. Am Ende ist ja die Frage, wenn man 6 Leuten malt, wie kriegt man genügend Material an genau diesen Ort in einer fremden Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt? Mhm. Und das ist halt dann manchmal echt schwierig, wenn man halt entweder nicht das Budget hat oder nicht das Auto oder nicht die Zeit. Und ich als Selbstständiger habe da halt ein bisschen mehr Spielraum.
Ja.
Deswegen ist das schon häufig so, dass ich da ein bisschen mehr plane und die anderen dann ein bisschen mehr ausführen. Also am Ende führen wir alle gemeinsam aus und jeder bringt auch seine Ideen ein. Mhm. Aber gerade für den gesamten Überbau, sag ich mal, denke ich, bilde ich mir ein, manchmal ein bisschen mehr mitzudenken. Aber was halt am Ende auch gut funktioniert und was ich halt auch cool finde, weil ich tue mich recht schwer damit, wenn man mit zu vielen Leuten tatsächlich komplett gleichberechtigt arbeitet, weil dann jeder eine ganz andere Idee, eine ganz andere Vision einbringt. Und wenn man das zusammen mischt, dann wird es manchmal ein bisschen sehr diffus. Also solche Sachen habe ich auch schon erlebt. Und das ist für mich persönlich am Ende einfach nicht befriedigend. Also ich habe dann oft das Gefühl, nicht das Optimum rausgeholt zu haben oder einen sehr, sehr langen Weg gebraucht zu haben, um bis zu diesem Ergebnis zu kommen, wo es denn stimmt. Da finde ich halt ein bisschen mehr Vorplanung mit einem Head irgendwie ein bisschen funktionaler. Also ich übernehme da wahrscheinlich auch sehr viel aus meinem Arbeitskosmos, wo ich ja auch irgendwie schon nach Zeitplan kundenorientiert Sachen umsetze. Und da merkt man ja, was funktioniert effektiv und was funktioniert zielgerichtet und an welcher Stelle braucht man denn auch künstlerische Freiheit. Aber speziell, wo braucht man auch eine Vorplanung, um sich dann während dem Umsetzen auch eine gewisse Freiheit nehmen zu können? Das ist für mich halt so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich will halt nicht an der Wand stehen und den ersten Tag damit zubringen, meine Dosen aufzutreiben, weil die vom Veranstalter nicht bereitgestellt werden oder das Gerüst noch nicht da ist. Mhm. Das ist ein ganzer Tag, an dem ich halt nicht meine Vision leben kann, ein schönes Bild zu malen. Und genau an der Stelle bin ich dann gern derjenige, der irgendwie im Voraus schon alles vorbereitet, dass man dann, wenn man da ist, tatsächlich dem frönen kann, wofür man brennt und sich halt nicht um unnötig viel Orga-Kram kümmern muss.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Vor allem dadurch, dass du es ja eben professionell machst, bist du davor geprägt. Bist dann natürlich viel zielstrebiger als jemand, der das jetzt nur als Hobby begreift. Erlaube mir die ein bisschen zugespitzte Frage, kannst du dich dann überhaupt noch fallen lassen bei so einer, sag ich mal, Tagesaktion mit einem Kasten Bier und ohne Sketch an die Wand? Oder ist es dann was, wo du dich auch wirklich schwer tust?
Boah, das ist tatsächlich eine Sache, damit habe ich mich schon immer schwer getan. Also prinzipiell trinke ich immer erst nach dem Malen und nicht beim Malen, weil ich ansonsten mit jedem Bier langsamer werde und das nervt mich dann. Das ist dann irgendwie, als würde mir einer die ganze Zeit Sand in die Hosentasche füllen.
Okay.
Und ich will halt trotzdem mein Bild malen und nicht mich an der Wand entlang schleppen in Trägheit.
Ja, ey, kann ich total nachvollziehen. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Noch eine Frage, die mich jetzt besonders reizt. Ich meine, du hast jetzt wirklich einen Back-Katalog mit, weiß ich, Hunderten von Wildstyle-Pieces und aufwendigen Produktionen. Du malst regelmäßig ja in so einer Kategorie, auch eben mit deiner Crew. Was muss passieren, dass du vor so einer Wand stehst und sagst, okay, das ist jetzt ein Burner, das ist richtig geil. Also, wie kannst du dich selbst noch überraschen? Was sind so Dinge, die dich dann komplett abholen? Weißt du, was ich meine?
Das passiert tatsächlich oft, wenn es um konkrete Konzepte geht. Also, was passiert am ehesten, wenn ich eine Idee habe, die das eigentliche Piece übersteigt,
okay,
dass ich sage, ich mache jetzt ein
Wir können es ja mal konkret machen. Und zwar, was war denn das letzte Bild, wo du so richtig stolz drauf warst? Ich bin mal gespannt, ob es da was gibt, was dir jetzt sofort hochpoppt.
Ein Bild, was mir noch heute im Gedächtnis geblieben ist, war halt eins in einem Lost Place, wo aus der Wand heraus die Rigipsplatten rausgeschlagen oder gebohrt wurden. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall waren halt Löcher in der Wand und dahinter war eine Backsteinmauer. So gab es halt eine Wand, die hatte zwei Ebenen. Die hintere war Backstein und die vordere war weiß. Und ich habe halt ein Piece gemalt, was über beide Ebenen geht, was aber mit dem Ebenenwechsel auch einen Farbwechsel vollzieht. Und auf die Art und Weise sieht es halt so aus, als wäre das die innere und die äußere Schicht von diesem Piece. Und um nochmal Bezug auf dieses Zerschnittene zu nehmen, habe ich halt daneben ein großes Cuttermesser gemalt, was halt so aussieht, als würde es gerade die Wand ausschneiden.
Cool. Also du hast quasi eine kleine Story erzählt in dem Bild.
Ja, genau das, genau das. Und das sind halt Sachen, die mich dann auch noch Jahre später irgendwie ein bisschen flashen. Sachen, die ich halt auch sehr gerne sehe, die halt mehr als bloß Fill-in-Outline, schönes Piece, weil das ist ja so das, was man ja eigentlich immer macht und auch das, was so, also ne, wenn das Piece hässlich ist, ist das Piece hässlich, da hilft dann auch nichts, aber irgendwann hat man halt so viele schöne, bunte Pieces gemalt, dass man dann anfängt rumzuprobieren, welche Farbkombi habe ich noch nie gemalt und dann fällt einem auf, naja, so viele gibt's ja gar nicht und da ging für mich dann in Ermangelung an Alternativen irgendwann genau die Richtung, dass ich halt versucht habe, immer mehr themenbezogene Konzepte, die halt mit der Umgebung interagieren, umzusetzen und dadurch halt irgendwie nochmal einen Mehrwert zu generieren, der über das bloße Piece hinausgeht, dass ich halt nebenbei versuche, einen schönen Style zu malen und den über die Jahre auch weiterzuentwickeln und da einen eigenen Duktus zu kreieren. Das war für mich halt immer die Grundlage, aber nie genug und genau deswegen habe ich dann versucht, genau solche gimmicklastigen Graffiti-Konzepte umzusetzen. Und ich glaube, das ist halt auch so einer der Punkte, mit dem kann man sehr gut aus der Masse rausstechen. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum ich jetzt vielleicht ein bisschen populärer im Internet geworden bin, als halt andere in der Zeit wurden. Weil es so halt einfach einen höheren Wiedererkennungswert generiert als ein interessantes Piece auf der Wand, was halt einfach nur schön ist, aber zwischen den ganzen anderen schönen Pieces dann doch wieder in der Masse untergeht.
Ich glaube, du sprichst gerade einen Punkt an, der extrem wichtig geworden ist. Vielleicht früher war der kaum wichtig, weil eben Graffiti im Lokalen passiert ist und man da diese Interaktion mit dem öffentlichen Raum und auch die Wahrnehmung, die Rezeption im öffentlichen Raum war ja quasi inklusive. Also du konntest das Graffiti oder das Piece ja nicht unabhängig vom Raum wahrnehmen als Betrachter oder als Betrachterin. Und jetzt haben wir die Situation, dass unser Hauptmedium, auf dem wir Graffiti rezipieren, ein Bildschirm ist. Ob das jetzt ein Computerbildschirm ist oder ein Handybildschirm, ist relativ egal, aber so ist es halt. Ja. Das heißt, also es fehlen so gewisse Rezeptoren, fallen so weg und dementsprechend ist, glaube ich, die Art und Weise, wie man präsentiert und auch wie man diese Geschichte erzählt, die um dieses Bild herum passiert, vielleicht auch dieses, ja, nennen wir es mal Flavor, ne, den Flavor transportiert, der da mit dran hängt, ist sehr, sehr wichtig geworden, glaube ich, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erzeugen oder im Gedächtnis zu bleiben. Und deswegen glaube ich auch, dass deine Arbeiten ja sehr, sehr gut funktionieren. Nichtsdestotrotz ist es ja nichts, was einfach mal spontan passiert. Also du hast ja immer diese Planungsphase eigentlich oder du musst konzeptionell denken dafür. War das für dich eine Reise dahin? Warst du schon immer so gepolt oder hat sich das dann irgendwie erst ergeben? Auch vielleicht durch die sozialen Medien?
Ich denke, es hat sich sehr stark durch die sozialen Medien ergeben. Bei mir aber auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt, weil ich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit Graffiti zu beschäftigen, also innerhalb der ersten 2, 3, 4 Jahre, schon den Weg ins Sozial, also in genau diesen digitalen Kontext gesucht habe, um halt eine Präsentationsfläche für meine Bilder zu schaffen, aber auf der anderen Seite halt auch Inspiration zu finden und mich mit Leuten auszutauschen. Und genau an der Stelle war das definitiv ein sehr, sehr starker Einfluss, genau in diese Richtung zu gehen und halt nicht sich stärker auf Chrombombing zum Beispiel zu fokussieren. Weil das funktioniert ja dann tendenziell eher lokal.
Ja, klar. Ja, das hast du ja auch, glaube ich, bei Grauwert so auf den Punkt gebracht. Das fand ich auch sehr schön, wie du das zusammengefasst hast, dass eben so illegales Graffiti halt tatsächlich von dieser Lokalität lebt und dass es nur wenige gibt, die das jetzt, sage ich mal, in diesen sozialen Medienkontext krass reintransportieren und da dann aufwendigste Videos produzieren etc. pp. Ne? Also von dem her ist eine ganz spannende Fragestellung. Jetzt ist es so, dass wenn man jetzt mal so im Social Web sich ein bisschen umguckt und so mal links nach rechts guckt und schaut, wer denn so in der Art noch arbeitet wie du, fällt mir jetzt in Deutschland, fallen mir nicht so wahnsinnig viele Leute ein, wenn ich ehrlich bin. Natürlich eine Person, die sofort klickt, wäre jetzt so Softless zum Beispiel, glaube ich, der hat ja auch viel so Prozessvideos auch früh schon gemacht. Also ich erinnere mich gerne zurück, glaube ich, 2013 kam Limitless raus, glaube ich, von ihm. Und es war ja schon so ein Game Changer, würde ich sagen, in der Art und Weise, wie da eine Geschichte erzählt wurde, auch technisch und wie wichtig die Präsentationsform dann auch plötzlich war, um so einen Eindruck zu hinterlassen, so eine Menge, so eine Quantität auch zu würdigen, ja, in Form von so einem geilen Stop-Motion-Video. Das wäre wahrscheinlich als Dia-Show niemals so rübergekommen. Die einzelnen Bilder waren schon Kracher so, aber nur in dieser Kombination hat es so einen Blast, oder? Würdest du auch sagen?
Definitiv. Also die schiere Masse und Abfolge und die Geschwindigkeit, also da kam so viel zusammen. Das war einfach in dem Moment, wie du schon sagst, Game Changer. Bis dato nicht gesehen und wirklich wow, also zieht einem heute noch die Schuhe aus. Wenn man das heute noch anguckt, ist es einfach immer noch krass. So, wie dieser Mensch malt. Das ist für mich auf jeden Fall eins meiner Idole, wo ich so denke, boah, ich glaube, da dauert es noch ein paar viele Jahre, bis ich da irgendwann vielleicht oder vielleicht auch nicht hinkomme.
Es ist schon eine Herausforderung für dich, oder? Diese Qualitätsstufe zu erreichen. Man merkt es ja auch, dass du eben so versessen darauf bist, die Lines schnell zu ziehen und akkurat zu ziehen. Das geht ja schon in so eine Softless-Richtung. Sagt man überhaupt Softless oder Soulfuls? Was sagt man denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ist ein bisschen peinlich an der Stelle.
Ich glaube, die Leute außerhalb von Deutschland sagen immer Soulfuls.
Soulfuls, ne? Soulfuls.
Ja. Und in Deutschland sagen die meisten Soulfless.
Okay, ja. Ja, also von dem her muss ich sagen, war so in der Umschau, war für mich eben Soulfuls eine Person, wo ich sage, die eine ähnliche Art bespielt, wie man Graffiti treibt so und auch inszeniert. Mir ist tatsächlich noch Miedo eingefallen. Miedo aus Spanien, der auch sehr, sehr vielseitig ist in der Art und Weise, wie er malt. Klassisch wild-styled, aber geile Charakter, geile Konzepte, also technisch unglaublich vielseitig ist. Und dann wird es schon dünn, ehrlich gesagt. Also dann fallen mir nicht mehr so wahnsinnig viele Leute ein. Klar, es gibt noch diesen Helio Bray, der viel mit diesen Flair-Geschichten macht und dann da irgendwelche Bilder draus modelliert, aber das ist jetzt nicht unbedingt dein Style so, ja. Du malst ja nicht so, sondern das ist mal eine Technik, die du benutzt so. Aber im Großen und Ganzen finde ich das sehr, sehr spannend, dass du da irgendwie eine Nische gefunden hast hier in Deutschland, die du bespielst. Und jetzt kommt so ein bisschen eigene Meinung an der Stelle. Also ich finde tatsächlich, die krassesten und stärksten Bilder für mich persönlich sind eigentlich die, wo du sehr, sehr einfach bleibst in der Art und Weise, wie du deine Pieces präsentierst, also mit klaren Farbkontrasten, eigentlich gar nicht viel Shishi oder so, das finde ich immer, die finde ich immer am krassesten. Und tatsächlich, was mir am meisten den Kopf weggehauen hat, waren diese Kuli-Freestyles, die du da in dein Blackbook reingemalt hast. Wirklich hunderte von Styles nacheinander. Aber das war schon echt ganz großes Kino, muss ich sagen. Also da gibt es nicht viele Leute, wo ich das so in der Art und Weise schon gesehen habe. Ist es nicht so, dass man mit so einem Allrounder-Style, wenn man technisch sehr, sehr vielseitig ist und viel ausprobiert, dass man dann so ein bisschen das Manko hat, dass man nicht so einprägsam ist mit einer Sache? Also, dass man sich nicht so fokussiert. Ich mache es konkret. Also, ich glaube, da draußen gibt es genügend Leute, die mit Bubble Styles deutlich mehr Leute abholen. Also, sowohl in Followern als auch in Likes. Weißt du, was ich meine?
Ja, definitiv. Also, es gibt einen gewissen Mainstream, der halt einfach im Digitalen sehr gut funktioniert. Und der ist halt tendenziell eher niederschwellig, sage ich mal. Das geht halt von den Farben über die Lesbarkeit der Buchstaben bis hin zur Thematik, dass man halt schon guckt, dass Themen bearbeitet werden, die halt nicht unbedingt so provokant sind, in einem eher gefälligen, hellen, freundlichen Farbschema. Und das halt mit Bubble-Buchstaben kann halt irgendwo jeder was mit anfangen. Damit erreicht man halt nicht bloß die Leute, die wirklich tief in der Szene drin sind, sondern auch die, die relativ oberflächlich damit nur zu tun haben. Und das ist dann natürlich in Zahlen am Ende sehr gut messbar. War aber tatsächlich nie mein Anspruch. Also das ist ja ein, weiß ich nicht, das ist für mich so ein bisschen die Popmusik unter den Graffiti-Sprühern. Und nur weil es die meisten Leute erreicht, heißt es halt nicht, dass es dann auch das höchste Gut ist, was möglich ist. Weil ich messe ja auch nicht den Wert meiner Kunst oder den Wert meines Schaffens daran, wie viele Likes und Follower ich jetzt kriege. Weil sonst würde ich ja auch einfach genau dieses Rezept immer wieder aufkochen und könnte dann auch schon an einem ganz anderen Punkt stehen. Aber die Frage, die sich danach stellt, ist ja, wozu? Also wenn man mit dieser Strategie dazu kommt, 500.000 Follower zu generieren, dann hat man 500.000 Follower. Und dann bringt es ja, also ich sehe da halt nicht den Punkt, dass man dann irgendwie dafür jetzt seinen persönlichen Geschmack umformt, um genau dann irgendwie der breiten Masse besser zu gefallen.
Du müsstest dann halt wahrscheinlich deine natürliche Neugierde, die du ja hast, ne, weil du ständig neue Konzepte ausprobieren möchtest, die müsstest du wahrscheinlich dann ausbremsen und sagen, nee, ich bleib jetzt einfach mal straight bei dieser Farbkombi und ich bleib mal straight bei diesen Backgrounds und bei diesen 3D-Effekten und die spiele ich jetzt mal stumpf 12 Monate runter. So, und dann würdest du wahrscheinlich mehr Wiedererkennungswert im klassischen Branding haben.
So was Ähnliches, also hatte ich ja tatsächlich schon in der Spoaret-Serie, habe ich ja bewusst mit weißen Outlines und roten Fill-ins gearbeitet und das halt auch für ein Jahr. Also nicht ausschließlich, ich habe ja noch andere Sachen nebenbei gemacht, aber halt in diesem Zeitraum habe ich ja doch sehr viele von denen gemalt und auch hochgeladen und habe dadurch halt auch diesen Wiedererkennungswert erschaffen. Ich habe halt auch bei vielen Leuten schon gemerkt, die meinten so, ey, ich habe letztens ein Bild gesehen, es war rot-weiß, ich habe sofort an dich gedacht, war aber gar nicht von dir. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist halt super simpel, aber es funktioniert einfach über die Strategie der Wiederholung. Am Ende ist halt die große Frage, wofür? Also wenn ich denn der rot-weiße Typ bin, wofür? Und genau deswegen habe ich es dann halt auch wieder sein lassen und nicht darauf jetzt irgendwas aufgebaut, weil mir ging es halt weniger darum, was als Brand zu kreieren, sondern vielmehr um die Challenge, Simple Styles zu malen. Und da bot sich halt ein simples Farbschema, was halt gut deckt und funktioniert an. Ich dachte mir, gut, Rot ist eine einzelne knallige Farbe, die ich sonst in bunten Konzepten weniger umsetze, weil sie mir ein bisschen zu intensiv ist. Aber als alleinstehende Farbe auf einem tristen Untergrund in einem Lost Place passt es halt super, es sticht halt gut raus. Also warum nicht?
Ja, du hattest, glaube ich, an einer anderen Stelle auch mal erklärt, dass du da relativ günstig an Dosen gekommen bist, ne? An rote Dosen. Das war so der Hauptgrund wahrscheinlich für dich.
Ja.
Dann diese Farbkombi zu verwenden.
Genau.
Jetzt brennt mir eine Frage auf der Zunge, die hat sich jetzt gerade so ergeben, in dem Moment, als wir so kurz diskutiert haben. Also wofür machst du es dann eigentlich, dass du dir den Arsch so aufreißt? Also was ist denn so die Hauptmotivation, dir so Mühe zu geben?
In erster Linie geht es mir um den Spaß an der Sache. Also die Frage, wie ich mich motivieren kann, immer wieder rauszugehen und zu malen und so viel Zeug durch die Gegend zu schleppen und so viel Zeit reinzustecken, höre ich tatsächlich sehr oft, aber die hat sich für mich nie so richtig gestellt, weil wenn ich morgens aufstehe und die Sonne scheint, was mache ich mit meinem was mache ich mit meinem Tag, wenn ich frei habe? So, das Schönste der Welt für mich ist, einfach rauszugehen und ein Bild zu malen. Okay. Und wenn ich am nächsten Tag aufstehe und ich habe frei, dann male ich halt noch ein Bild. So, das war für mich halt irgendwie immer wahnsinnig befriedigend, erfüllend. Man hat auch das Gefühl, man tut was Sinnvolles. Also ausschlafen ist halt auch schön, aber es ist halt nur für den Moment schön und man hat halt danach nichts. Und so einen Fotoordner immer weiter zu füllen, ist doch irgendwie ein bisschen aufregender.
Beschreib uns doch bitte mal einen idealen Tag im Leben des Spohr.
Der ideale Tag. Ich glaube, den gibt's nicht. Am Ende finde ich, die Abwechslung macht's. Also ich mache super gern Graffiti-Workshops. Ich male auch ziemlich gern Aufträge. Und wenn ich das eine ganze Woche durchgemacht habe, dann habe ich mal 2 Tage frei und ich kann mal wieder mein eigenes Piece irgendwo malen, finde ich das auch super geil. Und genauso halt mit simplen und komplizierten Sachen. Wenn ich jetzt irgendwie eine ganze Woche nur das Spoharett gemalt habe, dann freue ich mich richtig, mal wieder eine richtige Konzeptwand über mehrere Tage mit viel Farbe zu malen. Wenn ich das dann aber eine Woche durch habe, dann freue ich mich halt auch mal wieder auf was anderes. Und da muss ich sagen, ist das Medium für mich vielseitig genug, als dass es halt über die ganzen Jahre nicht langweilig wurde und sich halt nicht erschöpft hat. Also ich kam halt nicht an den Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist langweilig, jetzt will ich angeln.
Ja, super interessant, auf jeden Fall. Sag mal, wenn du an der Wand stehst und du malst jetzt ein Standard, in Anführungszeichen, Standardproduktion, wie viel Zeit steckst du da effektiv rein?
Boah, das ist halt auch wieder die Frage, was ist eine Standardproduktion?
Naja, nehmen wir mal ein einfarbiges Piece mit einer Outline, Block, bisschen Background, so ein Lost Place-Aktion.
Also ein Großteil der Spoharett-Bilder sind im Zeitraum von einer halben bis einer ganzen Stunde entstanden. Weil ohne Hintergrund streichen, mit Sketch einfarbig füllen, ist man ja doch relativ zügig. Wenn ich ein Bundpiece male, also so, ich sage mal, klassisches Format, 3 Meter hoch, 7 Meter lang, ein bisschen bunt gefüllt, Hintergrund ist gestrichen, dann sind es 5-6 Stunden. Aber am allerliebsten male ich halt wirklich Sachen, die dann doch noch ein bisschen darüber hinausgehen. Also, dass man halt noch irgendwie einen szenischen Background dazu hat.
Ich frage jetzt nicht ganz random. Ich habe nämlich einen Post von dir gelesen, in dem du geschrieben hast, dass du dich in Zukunft gerne wieder mehr darauf fokussieren möchtest oder mehr darauf konzentrieren möchtest, den Bildern mehr Zeit zu geben.
Und ja, genau.
An der Stelle würde ich natürlich dann auch gerne fragen, was würdest du denn sagen? Also, wie lange musst du an einem Bild malen? Ich weiß schon, dass die Formulierung Bild ist jetzt nicht ganz gut, aber naja, du weißt, was ich meine. Mhm. An einer Produktion malen, damit du dein Potenzial voll ausschöpfen kannst. Wie viel Zeit musst du etwa rein?
Also früher habe ich fast immer Bilder innerhalb von einem Tag gemalt, weil in Berlin ja die Flächen auch begrenzt sind und am nächsten Tag jemand anders an derselben Stelle malt. Mhm. Deswegen war es halt oft schwer, überhaupt mehrtägig malen zu können. Und aktuell versuche ich meinen Fokus mehr dahin zu legen, dass ich wieder 2 bis 3 Tage pro Bild male, um halt auch währenddessen mal kurz Pause zu machen, zu reflektieren, Sachen zu korrigieren. Also einfach ein bisschen mehr auszuprobieren und nicht einfach nur abzuliefern, was immer funktioniert. Weil man hat ja so seine gewissen Routinen und Farbschemata und Effekte, die einfach immer funktionieren. Hm. Und wenn man die abarbeitet, ist man doch sehr schnell. Aber gerade an der Stelle entsteht ja auch sehr viel Routine und Wiederholung. Und um da rauszukommen, will ich den Sachen halt wieder mehr Zeit geben und halt bewusst mal zwischendurch eine halbe Stunde Pause machen und nicht malen, um halt einfach mal zu gucken, wie wirkt's.
Hast du da so ein paar Tricks auf Lager, wie du deine Routinen brechen kannst? Also wie du tatsächlich dann auch mal dahin kommst, was Neues auszuprobieren?
Bei mir läuft sehr viel über Fokus. Und sobald ich mich auf etwas fokussiere, treten andere Sachen automatisch in den Hintergrund. Also ich konzentriere mich nicht darauf, Sachen wegzulassen oder Sachen nicht zu machen, sondern ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich machen möchte und alles andere fällt dann automatisch weg, weil keine Zeit bleibt. Mhm. Und bei Konzepten sieht das halt oft ähnlich aus, dass ich halt sage, der Schwerpunkt liegt bei diesem einen Element, das soll möglichst gut betont werden. Da muss halt alles drumherum in den Hintergrund treten, dass halt genau das eine, was ich halt in den Vordergrund rücken möchte, auch wirklich schön rauskommt.
Ich glaube, ich will an der Stelle trotzdem auf was anderes raus. Also mir geht es darum, ob du dann, wenn du merkst, okay, ich neige gerade dazu, so ein bisschen in eine Routine abzudriften, hast du dann so eine Form von, nennen wir es mal, Kreativprozess oder dass du dir irgendwelche, machst du eine Recherche, lässt du dich irgendwie inspirieren von Kunst oder von Literatur oder whatever? Also was sind deine Quellen, um Routinen zu brechen?
Tatsächlich würde ich den Punkt genau andersrum angehen. Bis zum letzten Jahr ging es mir sehr viel um Vielseitigkeit. Also ich wollte am liebsten alle Varianten, Stile und Farbschemata beherrschen und in jedem Bereich irgendwie fähig sein. Was dabei halt so ein bisschen auf der Strecke blieb, ist dann tatsächlich, wie du schon sagtest, so der Kernpunkt. Also was ist denn typisch für mich, wenn ich halt 2D und 3D gemalt habe mit bunten und mit weniger bunten Farben? Was ist irgendwie so das typische Ding von mir? Daran arbeite ich in letzter Zeit stärker, was halt tatsächlich dazu führt, dass ich mich stärker fokussiere und öfter dasselbe mache, aber mich genau in dem Bereich dann halt stärker entwickle und mehr mein eigenes Ding finde, anstatt halt Tag für Tag in irgendeinen anderen Extrem zu springen und zu sagen, heute male ich einen Spoa Red Simple Style, morgen male ich 3D und übermorgen male ich im Lost Place dann einen Silhouetten-Style in die Wand geschnitzt und am nächsten Tag wiederum mache ich dann irgendwie Kopfüberschrift. Das bringt ja sehr viel Abwechslung, Variation rein. Und jetzt gerade geht es für mich halt genau in die andere Richtung, dass ich halt genau versuche, irgendwie mehr Wiederholung zu schaffen, mich mehr auf eine Sache zu konzentrieren im ästhetischen Feld und halt mich weniger breit zu fächern, um einen stärkeren Fokus für das Ding zu kriegen.
Okay, cool. Jetzt ist für dich natürlich neben deinen, sagen wir mal, Bildinhalten, der Aspekt der Technik ja auch sehr wichtig. Das soll heißen, das ist etwas, was du auch gerne zeigst. Du dokumentierst auch, wie du Outlines ziehst, wie du ein Bild aufbaust. Da draußen sind jetzt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele junge Graffiti-Sprüherinnen und Sprüher und denken sich wahrscheinlich so, ey, krass, wie macht man das? Wie schafft man das? Kannst du uns ein paar Techniktipps geben? Also das wäre wirklich was mir am Herzen liegen würde. Was ist denn für dich zum Beispiel die beste Outline Cap?
Da bin ich recht langweilig. Ich mal fast immer mit dem Level 1er, so wie gefühlt alle um mich herum.
Okay.
Ich finde dieses hellgrüne Montana Level 1 Cap ist geil. Es macht einen super sauberen, schnellen Strich. Da kann man nicht viel mit verkehrt machen. So, außer auf Loopdosen. Auf Loopdosen ist es nicht ganz so geil. Da denn lieber beige Skinny Cap.
Jetzt sind wir gerade bei den Dosen. Ich meine, wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, benutzt du schon Dosen mit ein bisschen mehr Druck wahrscheinlich, oder? Weil du halt auch größere Bilder malst und viel malst.
Ja, nee, ich mal prinzipiell mit allem, was ich in die Finger kriege. Gerade wenn halt bei einem Battle Dosen zu gewinnen sind, dann habe ich halt welche. Ab und zu gibt es halt auch mal Sonderangebote, da kann man irgendwie nicht Nein sagen, wenn sie zu günstig sind. Ansonsten, auftragsbedingt male ich sehr viel mit Montana. Das ist so die Hauptfarbrange, auf die ich mich eingeschossen habe. Da kennt man auch irgendwie alle Farbtöne schon auswendig und weiß, wie sie denn auf der Wand wirken und in welchen Reihen sie miteinander am besten funktionieren. Ist halt auch wieder das Ding mit dem Fokus. Wenn man sich halt auf eine Farbrange konzentriert, dann kann man die gut durchdringen und damit routinierter arbeiten, als wenn man jedes Mal mit einem anderen Hersteller neue Tücken ergründen muss.
Jetzt sehe ich zum Beispiel bei dir in deinen Videos, wie du vor allem dann Outlines ziehst und so, dass du mit viel Can-Control arbeitest und den Druck ja auch nutzt, um die Dose zu kontrollieren, und du veränderst quasi auch sozusagen die Neigung beim Sprühen, bei der Bewegung. Das ist etwas, was man natürlich lernen muss. Das kann man jetzt schlecht irgendwie als Tipp Leuten mit auf den Weg geben. Aber gibt es sonst irgendwelche Ratschläge hinsichtlich der Druckkontrolle? Wie können sich Anfängerinnen und Anfänger da vielleicht ein bisschen leichter tun?
Also ich habe gemerkt, damit die Linie am Ende spitz zuläuft, hilft es, die Dose zur Wand zu neigen. Und am einfachsten funktioniert das, wenn man das Handgelenk nach vorne kippt und dadurch halt mit dem Cap dichter an die Wand kommt und das Ganze aber in Richtung der Linie, die man gerade zieht, quasi als würde man die Dose von sich wegschieben, auf die Art und Weise der Wand nähert. Dann kriegt man die besten Spitzen aus der Linie beim Outline-Ziehen raus. Da muss man nicht so viel cutten, weil manchmal will man ja nicht cutten.
War das jetzt ein sehr aktuelles Posting bei dir, habe ich gesehen? So, ob hier, was ist besser, gecuttet oder nicht gecuttet? So hast du ja so ein Bild gegenübergestellt. Wie sieht's da bei dir aus, so rein von, also wie schlägt da dein Herz? Arbeitest du darauf hin, nicht mehr cutten zu müssen? Oder ist es einfach was dir von der Optik einfach extrem zusagt, wenn es halt so wie gedruckt wirkt?
Also es war auch wieder so eine Phase von Challenge, wo ich gesagt habe, kann man auch malen, ohne zu cutten. Und das sieht trotzdem aus wie gecuttet. Bin ich mittlerweile auch ein bisschen drüber. wenn es die Zeit hergibt und das Material, dann cutte ich schon sehr gerne, weil es gibt halt genau diesen extrem clean Look. Und gerade bei detaillierten Bildern, die ich am liebsten mal, mache ich auch gern Detailfotos und spätestens dann sieht man, ob sauber ist oder nicht. Und da finde ich halt einfach, diese 10 Minuten extra Arbeit bringen halt am Ende für mich genau diesen extra Kick. Deswegen verzichte ich ungern aufs Cutten. Manchmal geht es halt nicht anders, aber prinzipiell finde ich schon, gut gecuttet sieht halt aus wie geleckt und das sind irgendwie mehr meins. Ich finde, es passt auch mehr zu dem Stil, den ich male. Der ist ja auch eher technoid und weniger funky und flowig. Und deswegen finde ich es schön, wenn es aussieht wie gedruckt und halt dieses Nicht-Menschliche irgendwo verkörpert. Mhm. Da steh ich irgendwie drauf.
Ich würde mal ganz gern so ein kleines Bild zeichnen, ja. Stell dir mal vor, ja, du stehst irgendwo in Berlin vor einer Wand und da hat jemand mit 2 Farben so einen richtigen rotzigen Anti-Style hingemalt, ja. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du dieses Bild anschaust?
Mittlerweile weniger. Ich muss sagen, früher, gerade so in der Phase, als ich frisch nach Berlin gezogen bin, war für mich Anti-Style ein komplett neues Ding. Und mit dem, was in meinem Ästhetikempfinden vorgeht, ließ sich das überhaupt nicht vereinbaren. Und es widerspricht halt dem kompletten Wertekosmos und allem, was ich irgendwie angenehm finde.
Okay. Ja.
Ich habe das, also mich hat das emotional sehr mitgenommen. Für mich war das richtig, könnte sagen, traumatisierend. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass man halt in Berlin wohnt, damit mehr zu tun hat, auch Leute kennenlernt, bin ich da mittlerweile ein bisschen offener und interessierter und glaube, ich habe es ein bisschen mehr verstanden. Man hat halt so seine Vorbehalte und ich persönlich male es halt nicht. Gibt halt einzelne Vertreter, wo man ganz klar sieht, die verbinden Dinge miteinander, die haben einen gewissen Anti-Look und bringen den aber auf eine ästhetische Art und Weise ein. Und das kann ich dann auch irgendwo cool finden. Aber in dem Beispiel, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich würde es mir potenziell nicht angucken. Also es gibt genügend anderes Graffiti, was ich geil finde, worüber ich mich freuen kann. Gucke ich lieber dahin und ignoriere alles, was mich halt irgendwie nicht bockt. Weil ansonsten wirst du ja auch nicht fertig, wenn du dich nur über alles aufregst, was doof aussieht. Das ist ja, also ist ja generell so ein Ding mit Radiomusik.
Ich habe dieses Gedankenexperiment ja auch nur deswegen gemacht, weil ich natürlich so ein bisschen gegenüberstellen möchte, dass ich glaube, die Art Graffiti, die wir jetzt treiben, und da würde ich mich jetzt eben auch dazu zählen, ist schon sehr davon getrieben, ein sauberes Bild an die Wand zu bringen. So einen richtigen, so ein, der klassische Sticker so, ja. Oder dass man halt wirklich was hat, was so uns zumindest begeistern hätte können, als wir angefangen haben, mit Graffiti zu malen. So, also ist ja klar, dass man genau das macht, was einem irgendwann mal so die Gänsehaut gegeben hat. Und ich glaube, das ist halt ein komplett anderer Kosmos. Das ist so wirklich wie eine komplett andere Sportart. So, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Insofern ist es auch nicht sinnvoll, dass man da irgendwie sich gegenseitig basht oder blamed oder was auch immer. Ich finde das tatsächlich gut, dass es halt eine Vielfalt gibt. Schwierig wird es halt immer dann, wenn eine Seite versucht, eine Deutungshoheit zu bekommen und sagt, naja, so ist es richtig und so ist es halt falsch. So, und das ist natürlich dann auch blöd. Aber gut, ich meine, es ist schon halt der Wahnsinnskontrast. Was glaubst du, was könnte ein Grund sein, warum Leute Anti-Styles malen? Also ist das eine Rebellion oder ist es halt einfach ein ästhetisches Konzept, was wir nicht verstehen?
ich glaube, die Gründe, warum Leute Anti-Style malen, sind wahrscheinlich vielfältig, so wie es die Leute selbst halt auch sind. Es mag die geben, die einfach keinen Bock haben, sich Mühe zu geben und dann sagen, ja, ich male halt hässlich und nenne es Anti-Style. Es gibt definitiv auch welche, die das eher aus einem, ich sag, szenepolitischen Hintergrund heraus tun, um halt mit Regeln zu brechen, um halt quasi innerhalb der festgefahrenen Kultur, der Gegenbewegung, was die Graffiti-Szene ja irgendwo ist, nochmal einen Gegenpol zu setzen, um sich halt aus diesem engen Regelkosmos, den ja Graffiti mit sich bringt, auch irgendwo zu befreien. Und dann gibt es wahrscheinlich auch welche, die in ihrem Kunststudium einfach einen ganz anderen ästhetischen Anspruch lernen und vermittelt kriegen. Und das halt irgendwo dann in ihrem Graffiti ausleben und sich da dann halt irgendwo frei machen von einem klassischen Regelwerk, was halt auch eher an Grafikdesign erinnert und halt weniger an freie Kunst. Also ich habe von allem schon so ein bisschen mitbekommen. Deswegen schwer zu sagen, was da jetzt der Main-Punkt ist. So.
Ja, klar. Ich hab da auch schon oft drüber nachgedacht und ich kann es mittlerweile komplett wertfrei betrachten. Und es gibt ja auch vieles, was tatsächlich gut ist. Also was halt einfach Style hat, obwohl es jetzt nicht so gemalt ist, wie ich jetzt ein Graffiti malen würde. Und nichtsdestotrotz, und ich finde den Punkt eigentlich ganz geil, jetzt auch in dem Gespräch aufzugreifen. Eigentlich ist ja so Anti-Style-Malen so die echte New School. Weißt du, was ich meine? Weil du bezeichnest dich ja, doch, glaube ich, auch als New School. Aber eigentlich sind wir ja mega Old School mit dem, was wir machen. So Middle School.
Ja. Also wenn ich es mal auf Berlin beziehe, muss ich sagen, da gibt es verschiedene, sagen wir mal, soziale Strömungen. Ja. Und das, was wir machen, hat halt einen stärkeren Background im Grafikdesign und bedient sich halt den klassischen Gestaltungsregeln. Mhm. Also seien es jetzt Formkontraste, sei es Komplementärkontrast in der Farbgebung, der klassische Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Fill und Outline, der da halt irgendwo wichtig ist für die Lesbarkeit der klaren Form. Perspektivregeln, was Blöcke angeht. Das hat alles eher so aus diesem Regelwerk übernommen. Dann gibt es die klassische Oldschool-Bewegung, wenn man es so nennen möchte. Da sind halt ganz andere ästhetische Grundlagen drin. Die decken sich halt nicht mit dem, was man im Grafikdesign-Studium lernen würde. Funktionieren aber in diesem Graffiti-Kosmos wieder sehr gut. Und dem gegenüber gibt es jetzt halt, so wie du es nennst, die New School, die halt doch eher aus dem künstlerischen Background kommen und die dann halt wirklich sagen, wir wollen halt weder das Grafikdesigner-Graffiti, was geleckt aussieht wie aus Stuttgart, und wir wollen auch nicht das Dirty Fat Cap Street Bombing mit Standard Cap Outlines, sondern wir wollen was komplett anderes, was komplett Neues, so die ultimative Avantgarde. Und daraus entstehen dann halt so teilweise absurde Gebilde, aber teilweise halt auch wieder sehr interessante Sachen, weil es dabei halt auch weniger um Krassness und Wegburn geht. Der Anspruch ist halt mehr, was Neues und Andersartiges zu schaffen, ohne den klaren Fokus auf eine typische Ästhetik. Und ich glaube, dadurch ist es halt auf eine Art und Weise frei, aber auf eine Art und Weise halt auch wieder schwer mit den klassischen Graffiti-Normen und Regeln zu bewerten oder zu ergründen. Und Graffiti selbst lebt ja von der Competition, also von der Vergleichbarkeit. Wir machen ja alle genau das Gleiche, also nicht genau das Gleiche, aber wir alle malen unseren Namen mit Outlines auf die Wand mittels Sprühdose. Und dadurch sind wir ja schon, das ist halt wie ein 100-Meter-Lauf. So, es ist halt sehr, sehr gut vergleichbar. Und freie Kunst demgegenüber, da hört es schon auf bei der Wahl der Medien. So, der eine malt mit Blut, der nächste mit Pinsel und der andere boxt ein Loch in die Leinwand. Wie will man das vergleichen?
Ja, gut, ich meine, dann ist natürlich die Frage, die sich da für mich anschließt, ist Style Writing Kunst?
Es ist eine überflüssige Frage. Das ist wie die Frage, ist Graffiti Kunst oder Vandalismus? Graffiti kann als Kunst in der Galerie verkauft werden. Ich weiß nicht, ob es dadurch unbedingt zu Kunst wird. Das ist eine, wenn sich Kunst gestalterischen Regeln bedient, dann kann es halt aus einem grafischen Standpunkt heraus irgendwie ästhetisch sein, muss aber nicht unbedingt dadurch Kunst werden. Und selbst die Sachen, die im Kunstmarkt gehandelt werden, darüber wird ja auch gestritten, ob das jetzt Kunst ist oder nicht und an welchem Punkt. Deswegen ist die Frage, ob Graffiti Kunst ist oder nicht, eine, die lässt sich nicht allgemein beantworten. Und dadurch, dass es jeder für sich selbst beantwortet, ist es dann auch wieder überhaupt nicht aussagekräftig, weil es gibt halt kein Regelwerk oder Gremium oder keine These, die es wirklich fassen könnte. Deswegen
ganz schwer zu sagen. Ja, klar. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der seine Fühler in diesen Kunstbereich ausstreckt?
In den letzten Jahren ein bisschen. Ich habe mich da lange für gesträubt. Und in den letzten Jahren, also speziell auch seitdem ich in Berlin wohne, habe ich halt andere Einflüsse und merke halt, dass es doch so ein paar Ecken gibt, die doch ganz interessant sein könnten. Wobei halt auch die Frage zwischen klassischem Kunstmarkt und dem, was jetzt, ich nenne es mal Selbstmarketing angeht, das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe, weil heutzutage ist man als Künstler nicht mehr zwangsläufig an eine Galerie gebunden, sondern kann halt auch im Direktvertrieb seine Werke an den Mann bringen, ohne halt 50% an Galeristen bezahlen zu müssen. Kann Vorteil sein, hat natürlich den Nachteil, dass man mit dem Marketingpunkt dann auch alleine da steht. Also ein Galerist übernimmt ja genau das für einen, dass man mehr Künstler sein kann und weniger verkaufen muss. Wenn man aber sich selbst vermarkten möchte, muss man natürlich auch die komplette Vermarktung übernehmen und ist dann halt zu einem größeren Teil Verkäufer und zu einem kleineren Teil überhaupt noch Künstler.
Gibt es da jemanden, der dir jetzt spontan einfallen würde, wo du sagst, der oder diejenige verbindet diese Welten gut oder geschickt? Also sowohl Graffiti im Style-Sinne als auch so ein Kunstkosmos?
Also in den letzten Jahren habe ich mir sehr viel von Ross angeguckt. Und der macht ja gerade genau diesen Schritt aus dem klassischen Style-Writing, wo er seine Wurzeln hat, immer weiter in den Galeriekontext herein. Mhm. Und bei ihm sieht man diese eindeutige Veränderung. Also das, was er gegenwärtig auf Leinwand macht, ist halt im klassischen Sinne kein Graffiti mehr. Man könnte jetzt sagen, es ist halt vielleicht noch Urban Art. Ist halt auch wieder so eine Definitionsfrage. Also was ich gemerkt habe, ist, dass Graffiti im klassischen Kunstmarkt nahezu keinen Platz hat, mit Ausnahme von den New Yorker Sprühern der ersten Stunde. Mhm. Und bei denen geht es halt ganz klar um den Status, den sie halt innerhalb der Kunsthistorischen haben und halt nicht um den ästhetischen Anspruch dessen, was sie dort liefern, also was sie früher geliefert haben oder heute fähig sind zu liefern.
Da muss ich kurz einhaken. Also ich glaube tatsächlich, dass du da recht hast, dass in diesem klassischen Kunstkosmos ist das so. Ich glaube, dass es aber ein bisschen länderspezifisch ist. Ich glaube, in unserer Folge mit Cren beispielsweise, der berichtet da ja ein bisschen aus diesem französischen Markt. Und da hat eben Laienkunst einen ganz anderen Stellenwert. Und eben, es gibt halt viele Galerien und große Auktionshäuser, die sich da mittlerweile auf Urban Art, Street Art, Graffiti spezialisiert haben. Und da gibt es dann halt auch Writer, im wahrsten Sinne des Wortes, Leute wie dieser Zenoy beispielsweise, der macht halt einfach nur Tags. Also macht seinen Tag in groß und bunt auf irgendwelchen, so als Skulptur und verkauft da anscheinend auch relativ viel und gut. Und am Ende des Tages ist es aber einfach nur ein Tag. Also das ist jetzt nicht so, dass er sich da in irgendeiner Form von seinem Medium, also in Anführungszeichen von seinem typografischen Output abwenden musste, sondern ganz im Gegenteil, also der hat es einfach durchgezogen und hat dann einen Markt gefunden, auch für so ein klassisches Graffiti. Ich glaube, in Deutschland ist es halt super schwer, ja, mit Stylewriting irgendwie auf den Boden zu kommen. Kann sich aber halt auch noch ändern. Also ich bin mal gespannt, wie die nächsten Jahre sich dann niederschlagen werden oder ob es eben so ein alternativer Markt sein wird, der das einfach pusht.
Ja.
Na, bleibt spannend auf jeden Fall. Aber ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also ich glaube, Ross hat es jetzt eben als Beispiel und ich meine, ist ja ein Crew-Buddy auch von mir und sehr geschätzter Kollege und ich finde auch einfach als Writer wirklich sehr, sehr gut. Nur das, was er jetzt tatsächlich auf Leinwand macht, ist ja eher so Op-Art, ne? So ein bisschen konstruktive Kunst, sehr abstrakt, abstrahiert. Und ich glaube, jetzt in dem speziellen Fall, da kannst du mich auch gerne berichtigen, aber ich glaube, wenn er jetzt nicht diesen Street-Art oder Urban-Art-Background hätte, dann wäre seine Kunst nicht so kraftvoll. Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt im Gesamtkontext seiner Präsentation, dass er eben diesen Graffiti-Background hat. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, auch bei seinen Sammlern und Sammlerinnen.
Ist denkbar. Ich gehe davon aus, wenn er nicht diesen Background hätte, dann hätte er einen anderen. Und an der Stelle ist dann die Frage, welchen anderen hätte er und wäre das dann gleichwertig vergleichbar?
Ja.
Also ja, er braucht definitiv irgendein Fundament, auf dem er aufbaut, weil wenn jetzt irgendwer von jetzt auf gleich anfängt, Draws zu kopieren und sagt, ja cool, ich mache doch genau das Gleiche, warum kauft keiner mein Zeug, würde das natürlich nicht funktionieren, weil der Background ist halt an der Stelle wichtig, weil du kaufst ja nicht nur das Bild, sondern du kaufst ja im weiteren Sinne die Person. Und zu der Person gehört ja die ganze History. Und wenn es halt keine History gibt, dann ist das halt natürlich schwer, da irgendwas imageträchtig an den Mann zu bringen. Also eine Sache, die ich gemerkt habe im Bereich Vermarktung von Graffiti, Street Art und solchen Produkten, innerhalb des klassischen Graffiti-Kosmos ist es relativ schwer, Artworks zu verkaufen. Also sei es jetzt Prints oder seien es Originale. Das funktioniert tatsächlich bei allen anderen Bereichen deutlich besser. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Riot. Der verkauft sehr gut. Also wenn der was reinstellt, was er loswerden möchte, dann hat er in Minuten Anfrage und wird die Dinger einfach weg. Die gehen einfach super weg bei ihm. Und andere Leute, die halt einen klassischeren Background haben und halt mehr Outline-basiertes Style-Writing machen, bei denen ist das schwieriger, weil der klassische Graffiti-Sprüher scheinbar weniger bereit ist, Geld für Kunst auszugeben. Ich erkläre mir das so, dass es halt so ein bisschen aus der Sozialisierung kommt. Und Leute, die selber Graffiti machen und sich dafür interessieren, einen ganz anderen Wertekosmos erleben und viel eher bereit sind, Sachbeschädigungen zu verüben oder halt auch Sachen zu klauen oder halt Sachen nicht bezahlen zu müssen.
Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du sagst. Ich glaube, der zweite Aspekt, der vielleicht sogar noch mehr mitschwingt, ist, dass eben klassisches Graffiti im Sinne von Bombing und Illegalität ja eher bei Menschen auftaucht, die so im Altersspektrum zwischen vielleicht 14 und 25 sind, sage ich jetzt einfach mal. Oder vielleicht heutzutage ist es vielleicht ein bisschen verlängert. Man sagt 14 bis, das ist wegen mir 30 sein oder so. Aber ab wann steht man denn so im Leben und hat so einen beruflichen Kontext vielleicht geschaffen, dass man darüber nachdenken kann, dass man sich für ein paar hundert Euro ein Bild kauft oder 1.000 Euro oder 2.000 Euro. Also da musst du ja schon eine gewisse Etablierung haben, bis du an so einen Punkt gelangst. Und ich glaube, das ist eben ein Thema, was du eher als gesettelter mit 30er, 40er vielleicht dann irgendwann erreicht hast. Und dann interessieren dich aber halt andere Aspekte. Dann bist du wahrscheinlich doch eher bei, weiß ich nicht, Pop-Art oder Comic-Kunst oder figurativen Arbeiten daheim. So.
Ja.
Zumindestens müsstest du dann schon so eine eigene Graffiti-Sozialisation mitgebracht haben, dass du dann bereit bist zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Can-Too oder ich kaufe mir ein Smash oder so. Dass du sagst, ich lasse mir jetzt quasi einen Hero meiner Jugend raus, so. Aber es kommt ja nicht so oft vor, wenn wir ehrlich sind.
Ja. Das glaube ich auch. Wobei Smash schon wieder ein sehr gutes Beispiel ist. Der hat sich ja künstlerisch von einem klassischen Outline-basierten Graffiti-Style auf einer Wand sind seine Leinwandarbeiten ja auch sehr weit entfernt. Und ich glaube, gerade dadurch erschließt er sich halt auch einen Markt, der sonst nicht zugänglich wäre. Ein ähnliches Beispiel wäre Metzi. Die macht auch super geile Dinger. Die sind aber auch von dem ursprünglichen New York-Style schon ziemlich weit weg. Und ich glaube, deswegen auch relativ beliebt für große Fassadenprojekte, weil halt auch für den Laien sehr leicht verständlich, weil halt die Verständlichkeit der Buchstaben nicht mehr notwendig ist für das, was sie aktuell macht.
Ich finde es super spannend, dass wir diese Diskussion überhaupt führen. Ich glaube auch nur, dass es in unserem Graffiti-Kosmos so ist, dass wir dann ständig geneigt sind, nach Erklärungen zu suchen oder nach Kategorisierungen zu suchen, so, ja, ist es jetzt noch Stylewriting, ist es noch Graffiti, wo geht da die Grenze, ab wann darf man das, wann darf man das nicht und so. Also dieses starre Regelwerk, was da irgendwann mal etabliert wurde und immer mitschwingt und man hat es quasi mit der Muttermilch aufgesaugt, sobald man da mitmischt, so, bedingt erst, dass wir überhaupt so reglementiert im Kopf sind. Also sonst würden wir diese Fragestellung ja gar nicht aufgreifen. Dann würden wir halt einfach sagen, ja gut, Metzi macht halt Kunst. So, ist halt einfach Kunst.
Ja.
Und Smash macht halt auch Kunst. Und alle machen irgendwie Kunst. Und by the way, eigentlich ist Graffiti-Style-Writing auch Kunst, wenn du es halt so betreibst, dass du es professionell machst und dass du konzeptionell rangehst und dass du einfach auch ein Stück weit eine Biografie halt hast, ja, also dass du lange an einer Sache arbeitest, so, dann wird es irgendwann, glaube ich, automatisch zu einer Kunst, so, und dann ist es eben nicht nur ein willkürlicher Akt, dass I'm writing my name, sondern dann ist es halt einfach mehr, dann bist du quasi als Person schon Teil eines Kunstwerks, so, das ist vielleicht ein Gedanke, der hat mir so ein bisschen geholfen zu verstehen, dass man gar nicht so verkrampft danach suchen muss, ob man irgendwelche Elemente hat, die einem in so einen Kunstkosmos bringen, sondern dass man sagt, nein, ich selbst bin das Konzept. Dadurch, dass ich jetzt eben 25 Jahre daran arbeite, habe ich ein Kunstwerk geschaffen, so ein in sich geschlossenes Werk mit einer Biografie, mit verschiedenen Zwischenschritten, mit Menschen, die da natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Das ist vielleicht das Kunstwerk halt, also dieses Me, Myself and I, so, ne, dieses und natürlich der Style, also wenn man diesen Schlüsselbegriff Style vielleicht ins Zentrum rücken möchte, also wie lange muss man denn rumfrickeln, bis man an dem Punkt ist, dass man einen eigenen Style hat? Also die Frage spiele ich dir mal zu.
Uff, hängt ja auch davon ab, wie viel man malt. Und ab wann ist ein Style wirklich eigen? Das ist ja auch wieder die Schwierigkeit. Also wieder die Frage der Definierbarkeit. Ab wann ist es eigen? Der eine schafft schneller, der andere braucht ein bisschen länger. Ich glaube, manche legen auch gar nicht so viel Wert drauf, so krass eigen zu sein. Denen geht es dann halt wirklich mehr um den Namen und halt weniger um den Stil der Buchstaben. gibt ja auch Leute, die wechseln sehr oft ihre Namen. Da geht es dann halt mehr um die Art und Weise, wie sie die Buchstaben aufbauen, um ihre Wiedererkennung zu generieren.
Ja, ich glaube schon, dass man dort dadurch, dass man, also wir als Individuen sind ja in einer gewissen Art und Weise schon einzigartig, ne? Also es ist so, die DNA und alles, was uns ausmacht, ist halt eine einzigartige so. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du, selbst würdest du jetzt hergehen und würdest einen Buchstaben von dem Maler X nachmalen, ist es trotzdem nicht der Buchstabe, sondern es ist die Art und Weise, wie du es halt gemalt hast. Mhm. Ich will damit jetzt nicht Biting oder sowas rechtfertigen, aber ich glaube, es ist Augenwischerei zu sagen, dass man etwas wirklich komplett nachmachen kann. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde. Es wäre am Ende ja doch nur eine Kopie, eine individualisierte Kopie, etwas, was schon passiert ist. Und von dem her glaube ich, Originalität entsteht wahrscheinlich aus einer Mischung aus, nennen wir es mal, Übung natürlich, dass man halt irgendwie so eine eigene Form von Flow generiert oder Duktus oder so. Das ist vielleicht was, was einen wirklich relativ schnell dann einzigartig machen kann. Und dann die Art und Weise, wie man halt sich aus dem bedient, was einem inspiriert, wie man das halt irgendwie samplet und neu connected und vielleicht irgendwelche Sachen durchjongiert und durchmischt. Weil findest du, dass man Sachen komplett neu erfinden kann noch im Graffiti-Bereich?
Ich habe das Gefühl, die Anti-Style-Bewegung ist der Versuch, vielleicht der krampfhafte Versuch, was Neues zu entwickeln. Aber letztendlich komplett neu erfinden, glaube ich, kann man nach so langer Menschheitsgeschichte nichts mehr. Weil selbst wenn es es im Graffiti-Kontext noch nicht gab, gab es es halt in einer anderen Kunstbewegung davor schon mal so oder so ähnlich. Von daher, ich glaube nicht, dass man Dinge essentiell wirklich neu erfinden kann. Am Ende geht es ja doch mehr um die Art und Weise, wie es umgesetzt wird. Also ähnlich wie die Frage der Buchstaben. So jeder Mensch bedient sich aus dem gleichen Alphabet. Und von daher ist ja dann mehr die Frage, wie der Buchstabe gemalt wird, essentiell und nicht welcher Buchstabe gemalt wird. Und ich glaube, das ist mit allen anderen Elementen, seien es jetzt Pfeile oder Verbindung oder Farben, genau das Gleiche. Dass es halt mehr ums Wie und weniger ums Ob geht.
Ja, glaube ich schon auch, ja. Mir ist nämlich gerade ein Zitat von Coco Chanel eingefallen. Nee, Anselm Feuerbach war es, aber ich glaube, Coco Chanel hat sowas Ähnliches gesagt, deswegen kommt es jetzt hier bei der Google-Suche. Anselm Feuerbach sagt, was ist originell? Alles und jedes in der Welt ist schon einmal da gewesen und leider fast immer besser. Was aber aus der tiefsten Seele des Menschen kommt, ist dem ungeachtet immer originell. Das finde ich ein sehr schönes Wort, ehrlich gesagt. Also ein sehr schönes Zitat.
Ja.
Vielleicht ist es das, was man braucht, dass man Soul braucht, weißt du? Seele. Es muss halt Seele haben, was man da macht.
Ja, doch. Ich glaube, ohne geht es auch gar nicht. Wenn man es ohne Seele macht, dann ist ja schon die Frage, warum macht man es dann überhaupt? Weil egal, ob man es macht, um was zu erreichen, dann schafft man es nicht ohne Durchhaltevermögen. Und wenn man es nur aus Spaß an der Freude macht, dann sollte man es ja wenigstens machen, wenn man Freude dran hat. Und in dem Moment hat es ja dann schon irgendwo Seele.
Ja, ich glaube, da liegt ganz viel drin, ja. Dass man diese Motivation, warum man überhaupt eine Dose in die Hand nimmt, das muss man eigentlich fast immer voranstellen und überlegen, was treibt diese Person eigentlich an. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist es eben nicht der Wunsch danach, sich kreativ irgendwie auszutoben oder eben die Welt mit irgendwas zu beglücken, was halt einfach krass schön aussieht und ästhetisch. Das ist halt nicht immer der Zweck und ist auch okay so, also ist gar nicht bewertend oder so, aber ich glaube, wenn du einfach in diesen künstlerischen Kontext reinschielst und da irgendwas bewegen möchtest oder was Großes, Tolles machen möchtest, dann musst du zwingend was von dir hergeben dafür, also da musst du ganz viel rein investieren und ich glaube, das machst du ja definitiv, also für mich sieht es auf jeden Fall so aus. Insofern danke dafür, dass du unsere Kultur vorantreibst mit deiner Kunst. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Jetzt habe ich noch einen Punkt, der mich natürlich brennend interessiert. Und zwar bist du auch jemand, der nicht nur in Berlin aktiv war und ist und auch nicht in Frankfurt oder jetzt nur based ist so, sondern du warst ja schon öfters auf Reisen. Und ich habe gesehen, du warst vor nicht allzu langer Zeit in Spanien, in Malaga. Ist das richtig?
Ja, tatsächlich.
Wie war denn das für dich? Also ich bin ja Halbspanier und ich weiß es sehr zu schätzen, wie Graffiti in Spanien abläuft, so, aber wie war es für dich? Was war dein Eindruck?
Ich fand Malaga tatsächlich sehr schön. Ich war für eine Woche da und hatte, Internet sei Dank, vorher die Möglichkeit, Leute zu connecten, die mir dann auch wirklich Wände gezeigt haben. Und auf die Art und Weise war das doch mit meinem deutschen Streben nach Effizienz sehr gut vereinbar. Ich konnte halt wirklich jeden Tag eine andere Wand malen. und halt auch mit guten Leuten zusammen malen. Da sind ein paar schöne Kooperationen entstanden.
Mit wem warst du da malen?
Ich lass mich überlegen. Lalone, El Alfi, Hyde 2 und Nesui.
El Afil.
Ja, genau.
El Afil kenne ich auch. Ja, ja, der ist cool.
Ja.
Er wird es zwar nicht verstehen und nie hören, aber trotzdem Props an dich.
Ja,
also Grüße gehen raus.
Ja, die Jungs, die haben auf jeden Fall ordentliches Level. Das war richtig, das war echt schön mit denen. Also das hat richtig Spaß gemacht. Das waren ein paar schöne Wände und oh, schönes Wetter. Oh. So im deutschen Herbst oder Winter mal irgendwo hinzufliegen, wo es warm ist, ist echt immer ein Traum.
Das macht schon was mit einem, oder?
Ja.
Dass wir einfach so viel Winter haben.
Ja. Ich muss auch sagen, speziell Reisen ist für mich auch ein guter Motivator. Dadurch, dass die Zeit vor Ort limitiert ist, habe ich halt noch viel mehr Bock, jeden Tag malen zu gehen, als ich es in Deutschland sonst hätte. Weil ich halt weiß, ich bin 5 Tage in der Stadt, ich kann halt irgendwie 3 Wände malen oder 4 Wände malen. Aber vielleicht kann ich auch 5 Wände malen. Und jeder Tag, den ich halt irgendwie nicht an der Wand verbringe, den merke ich dann halt am Ende. Und da ist man dann. Also da bin ich auf jeden Fall noch viel stärker bestrebt, produktiv zu sein, als ich sonst zu Hause bin. Da schiebt mir doch eher mal Sachen auf und sagt, ach komm, ey, kann ich auch noch nächste Woche machen. Im Urlaub geht's nicht, da gibt's halt keine nächste Woche. Da muss dann alles sofort passieren.
Was war denn der krasseste Ort, an den du jemals gemalt hast?
Ich war vor 2 Jahren in Indien zusammen mit Medas. Das war super geil. Also da ist die Szene noch sehr jung. Wir hatten halt mit den Sprühern der ersten Generation zu tun, die alle jünger waren als wir. Und das ist halt ein Land, wo es Graffiti als solches so gut wie nicht gibt. Es gibt keine legalen Flächen. Es gibt aber auch keine Verbote, weil es halt dieses Phänomen einfach noch nicht gibt. Und dadurch kann man sich halt relativ unkompliziert überall eine Wand klären und mal eben malen. Das war richtig gut. Ich fand Afrika, in Gambia war ich, zusammen mit Nock und Spin, das ist schon ein paar Jahre mehr her. Das war auch super schön, die Leute da super freundlich, wir konnten einfach fragen und alle Wände vollmalen. Wir haben uns vorher per Containerschiff ein paar deutsche Dosen hinschicken lassen, deswegen war Material dann auch kein Problem. Ich war in Russland. Russland war auch schön. Da habe ich zusammen mit Senti gemalt und der war auf jeden Fall, der malt viele Trains, aber der malt auch sonst so ab und zu mal Hall. Also lokale Verbindungen habe ich gemerkt, das ist echt immer Gold wert. Irgendwo hinreisen und keinen kennen, ist immer richtig daneben, weil man rennt sich halt einen Wolf auf der Suche nach irgendwas. Und wenn man Leute vor Ort hat, es ist einfach immer viel besser. Ich war auf Jamaika. Jamaika war richtig kacke, fliege ich nie wieder hin.
Okay, warum?
Die Leute da waren nicht so offen für das, was ich vorhatte, wie ich gehofft hatte. Also es war erstaunlich schwer, eine Wand zu klären. Weil die Leute irgendwie entweder nur wollten, dass ich Bob Marley male, was ich nicht unbedingt wollte.
Naheliegend, wie klischeehaft.
Ja, oder es gab Situationen, wo sie halt meinten, du kannst die Wand schon anmalen, aber dann musst du dafür bezahlen. Was ich halt auch nicht unbedingt wollte, oder halt so bürokratische einerlei, dass sie halt meinten, ja, das muss ich warten, bis der Chef hier ist, der kommt erst nächste Woche. So eine Sachen halt. Also mit so einer Hierarchie hat man halt irgendwie auf der Insel nicht gerechnet. Und deswegen war es echt unverhältnismäßig schwer, da irgendwo eine Wand klar zu machen, um da tatsächlich zu malen. Also das war ein bisschen doof. Ja.
Jo, jetzt nachdem sich Corona so langsam legt, hoffentlich, also vielleicht kann man im nächsten Jahr wieder normal planen und so, aber generell, wenn wir jetzt mal über das Thema Planungen sprechen, was steht denn bei dir so an? Ich habe, der Buschfunk hat mir erzählt, es gibt ein paar große Projekte, die auf uns zukommen.
Ja, also aktuell speziell ein großes Projekt, das große Projekt, könnte man sagen.
Das Projekt, ja. Schieß los.
Ich arbeite mit Frameless Studio aktuell zusammen, um noch dieses Jahr mein erstes Buch zu realisieren. Das wird eine Zusammenfassung der vergangenen 15 Jahre und soll halt meinen kompletten Werdegang umfassen. Geplant sind 144 Seiten Minimum, je nachdem, wie gut die Kampagne läuft, tendenziell gerne mehr.
Wo gibt es die Kampagne? Auf welcher Plattform?
Die Kampagne machen wir tatsächlich direkt über den Shop der Jungs. Das ist für uns dann von der Handhabe ein bisschen einfacher. Speziell, weil man dann halt auch nicht an den Betreiber der Seite noch was abtreiben muss. Also da haben wir halt das Glück, dass wir dann in einer geringeren Crowdfunding-Summe am Ende auch wirklich produzieren können. Da freue ich mich sehr drauf. Da sind wir jetzt schon ganz, ganz groß in der Vorbereitung. haben heute die ersten Dreharbeiten gehabt für das Kampagnenvideo. Muss natürlich alles noch geschnitten werden. Bilder wurden schon raussortiert. Der Kollege sitzt schon am Layout. Wir haben ganz viele Papiere angeguckt und Formate durchgespielt. Und oh, das ganze Buchding ist für mich halt irgendwie auch interessant und neu.
Gibt es dann exklusives Material, was in dem Buch vorkommen wird, was man so noch nicht kennt?
Definitiv. Also für alle, die glauben, dass ich viel hochlade, ich lade nicht viel hoch. Ich glaube, ich habe vielleicht die Hälfte hochgeladen oder so. Also ich habe noch eine Menge Exklusivmaterial und ein paar von den Klassikern, die man kennt, werden natürlich auch drin sein. Wobei ich persönlich auch gemerkt habe, so ein kleines Display gibt halt nicht die Detailtiefe her, die man halt tatsächlich in einem Druck am Ende abbilden kann. Und da macht ein Buch irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr her.
Sehr geil. Lieber Spohr, dir gebühren die letzten Worte. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
Ich weiß gar nicht, ob alle Hörer mit dem Konzept von Crowdfunding vertraut sind. Da hat mich Scanner so ein bisschen nervös gemacht. Der meinte, viele Leute wissen gar nicht, wie das funktioniert. Der Clou ist ja, dass man das Buch quasi vorbestellt, an der Stelle bezahlt. Und das Buch dann aber erst, wenn die Summe zusammengetragen wurde, produziert werden kann und auch dann erst ausgeliefert wird, heißt, wer das Buch nicht vorbestellt, wird es auch nicht kriegen, weil es dann ja erst gar nicht produziert werden kann und dementsprechend dann auch nicht irgendwann mal kaufbar sein wird. Deswegen alle Leute, die Interesse haben, das eventuell irgendwann zu erwerben, denen sei ans Herz gelegt, das auf jeden Fall jetzt zu erwerben und es nicht auf die lange Bank zu schieben.
Jetzt hast du den Druck erhöht, jetzt ist die Pressure da auf jeden Fall.
Ja, künstliche Verknappung, aber in dem Fall ja wirklich. Ja, also es ist halt
künstliche Verknappung. Ja, ist geil, auf jeden Fall. Ist eine, vor allem finde ich halt gerade heutzutage in dieser doch recht schnelllebigen Instagram-Welt, die wir ja mittlerweile so haben im Graffiti-Bereich, ist so ein Buch einfach was Bleibendes und was man sich auch noch in 5 oder in 10 Jahren mal aus dem Schrank rausnimmt und gerne mal durchblättert und so. Also von dem her ist es definitiv eine gute Geldanlage, ohne jetzt für dich Werbung machen zu wollen.
Optimalfall das auch,
Ich meine, ich habe viele Bücher gesammelt und Magazine über die vielen Jahre hinweg. Und so ein paar Bücher, die ich im Regal habe, die sind keine, also wenn du da guckst, was da auf Ebay für bezahlt wird, da schnallst du ab. Also das ist echt krass, was da für eine Wertsteigerung möglich ist bei so einem knappen Produkt.
Und gerade, wo du schon sagst, Instagram-Welt, also wenn wir mal realistisch sind, jede soziale Plattform unterliegt gewissen Zyklen und der Instagram-Hype ist durch. Also genauso wie Facebook mittlerweile auf dem absteigenden Ast ist, das Gleiche erwartet Instagram. Also wir haben gesehen, wie es gestiegen ist und wie alle Leute dahin gekommen sind, weil alle Leute da sind. Und wir erleben gerade Phase 2, wie auf jeder anderen Plattform. Jetzt wird die Kuh gemolken. Es gibt immer mehr Werbung und der Altersdurchschnitt steigt immer weiter. Und die junge Generation, also die relevante, ist nicht mehr auf Instagram vertreten. Das merke ich mit den Kids in meinen Workshops. Die erzählen mir alle bloß noch von TikTok. Und die sagen so wie, du bist bei Instagram? Oh, du bist ja voll alt. Und genau das ist der Werdegang. Also es kommt die nächste große Plattform und dann versinkt Instagram irgendwann in der Versenkung. Und dann sind alle Bilder, die man da mal gesehen hat, auch weg.
Klar.
Ja, und so ein Buch, das geht halt in 20 Jahren noch auf. So, da kannst du nicht löschen. Das Buch lässt sich in 20 Jahren immer noch öffnen, wie am ersten Tag. Zum Buch, da gab es noch ein, zwei kleine Extras. Ja, also ein Punkt ist, dass wir tatsächlich direkt hier in Berlin auch drucken. Und ein anderer Punkt, den ich sehr interessant finde, es wird eine limitierte Edition geben. Und zwar werde ich per Hand 100 Versandkartons, wo die Bücher dann drin enthalten sind, bemalen. Die werden alle zusammengesetzt zu einem großen Mosaik. Darauf entsteht dann ein zusammenhängendes Piece. Und jeder, der die Limited Edition bestellt, bekommt halt genau eine so eine Schachtel. Die ist halt ringsrum geschlossen und kann man gegebenenfalls auch einfach einen Rahmen an die Wand hängen. Oder halt sich ins Regal stellen, das Buch drin aufbewahren. Wie dem auch sei. Und das sind halt alles handgefertigte Originale. Zusätzlich gibt es halt noch das gesamte Foto, wo halt einmal alles drauf zu sehen ist. Und das gibt's dann auch im Rahmen der Kampagne zu kaufen. Also für die Leute, die Bock haben, ein richtiges Sammlerstück zu ergattern, wäre das natürlich dann wärmstens ans Herz gelegt. Da ist man auf der sicheren Seite. Ich kaufe auch sehr gern Bücher. Es ist halt auch immer eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Künstler, weil man guckt sich ja die Sachen gerne an und hat an der Stelle halt wirklich die Möglichkeit, auch was zurückzugeben. Mhm. Weil kostenlos Bilder im Internet angucken ist halt eine Sache, aber ich finde, wenn man so viel aus der Kunst von einer Person ziehen kann, finde ich es auch immer sehr schön, wenn ich die Möglichkeit habe, an der Stelle was zurückzugeben und die Leute halt zu unterstützen, indem ich halt auch ihre Kunst kaufe und sie halt nicht nur kostenlos konsumiere.
So, lieber Spohr, ganz entlassen bist du aber noch nicht, denn auch für dich haben wir noch unsere Palette an One-Liner-Fragen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal in deiner Heimat. Das Beste an Frankfurt-Oder ist?
Die Lost Places. Auf jeden Fall die Lost Places. Die Stadt ist, die ist so geschrumpft. Also selbst jetzt gibt es ja immer noch so viel Leerstand, der nicht gemalt ist. Das ist eine Goldgrube für alle Lost Place Hunter.
Das letzte Lied, das bei mir im Player lief, war?
Vortex von Eckbert. Das ist so geiler Techno für die Bock haben.
Dann kleine Grundsatzfrage. Line Piece oder Hall of Fame Piece?
Das ist eine gute Frage. In letzter Zeit weniger von beiden. Tendenziell dann aber doch eher Hall of Fame.
Okay, und jetzt stell dir vor, du bekommst deine eigene gebrandete Sprühdose von einer namhaften Marke. Welche Farbe würdest du picken?
Ein gleichgültiges Mittelgrau.
Spoare Mittelgrau.
Spoare Mittelgrau. Nicht kalt, nicht warm, neutral.
Dann, da bin ich sehr gespannt, mein größtes künstlerisches Vorbild war oder ist?
Ich glaube, aktuell ist es Doez. Eine Zeit lang war es Hoffels und ganz früher sehr stark der Dime. Oh, ich liebe Dime.
So, und jetzt kommen wir zu einer Klassiker-One-Liner-Frage. Stell dir vor, du hättest eine Superkraft. Was wäre das?
Wenn ich nicht schlafen müsste, das wäre der Shit. Einfach 24/7 wach sein, wie viel man da machen könnte.
Den hatten wir auch noch nicht. Geil. Team No Sleep. Macht Sinn. Und wenn wir schon bei den Klassikern sind, direkt noch eine hinterher. Wenn Graffiti ein Gericht, also ein Essen wäre, dann wäre das?
Die Frage stellt ihr immer und ich dachte mir immer, weil da brauchst du eine schlaue Antwort zu. Ja, hätte ich mal vorher nachgedacht. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Döner. Sehr, sehr stark in Berlin vertreten und ich mag's.
Jo, Döner geht immer. Und wenn Graffiti so ein geiler, dicker Berliner Döner wäre, was wäre dann Street Art?
Ich glaube, Street Art wäre dann ein so ein fancy veganer Burger.
Fancy.
Okay. Auch geil, aber jetzt nicht irgendwie die fünfmal die Woche.
Dann nochmal so eine kleine Grundsatzfrage in Sachen Letters. 3D-Blöcke oder Schatten?
Auf jeden Fall 3D-Blocks. Am besten in Outline-Farbe. So ticken dunkler mit einer Schattenkante drauf. Ich finde so einfarbig gefüllte Blöcke mit einer dunklen Outline rum, komme ich gar nicht drauf klar. Habe ich schon Jahre nicht mehr gemacht. Das ist wirklich so. Ich sehe es immer wieder und denke mir so, Nee, Block. Auf jeden Fall Block. Block ist killer.
Jo, sehe ich ganz genauso. Okay, dann vervollständige bitte diesen Satz. Digitales Graffiti ist für mich ...
Ganz nett. Also ich habe keine so emotionale Verbindung dazu. Ich selbst mal halt super gern analog, weil mir das irgendwie vom Workflow her mehr reingeht. Ich sehe aber nicht den Untergang der Graffiti-Szene im Digitalen.
Oh, wir kommen auch langsam zum Ende. Überleg mal kurz, welcher Graffiti-Artist, den du kennst, hätte definitiv mehr Schein, also mehr Aufmerksamkeit verdient?
Da gibt es so viele. Das ist so oft.
Ja, einfach spontan aus dem Bauch, der erste, der dir einfällt.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Wute. Wute ist hier einer aus Berlin, der macht nicht so viel Social Media.
Nice. Und jetzt schlagen wir noch den Bogen von Frankfurt oder zu deinem aktuellen Wohnort. Wenn nicht Berlin, dann ...
Dann Frankfurt oder.
Alles klar. Und eine allerletzte Frage, dann bist du wirklich erlöst. Wenn ich meinem 16-jährigen Ich einen Tipp mit auf den Weg geben könnte, dann wäre das?
Mach genauso weiter und geh nicht so viel zur Schule.
Yo, lieber KG, Spoare. Es ist schon echt ein Special Name, oder?
Definitiv. Und ich muss ja sagen, ich war so ein bisschen, auch wenn es ein sehr, sehr geiles Interview war, irgendwie habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass jetzt hier die Erleuchtung für mich kommt. Was ist denn mit seinem Namen? Ich nehme an, ihr habt drüber gesprochen.
Ja, ich habe es im Interview selbst, du hast es ja rausgehört, vergessen zu fragen. Ja. Habe mich danach echt gegrämt und dann tatsächlich nochmal nachgefragt. Ja. Ich habe ihn nochmal angerufen und habe mir gedacht, hey, lieber Spohr, kannst du es bitte noch verraten, warum gerade Spohr? Mhm. Und die Antwort, halte ich fest, es hat überhaupt keine Bedeutung. Das sind einfach nur Buchstaben, die er feiert in der Kombination. Er macht ja auch, sag ich mal, immer wieder so Experimente, wo er bestimmte Buchstaben weglässt, mhm, oder umstellt oder, ja, so. Es geht ihm, glaube ich, wirklich hauptsächlich um die Buchstaben. Und da sind wir ja uns alle irgendwie ein bisschen ähnlich, dass wir meistens ja Namen wählen oder Pseudonyme wählen, die halt geile Buchstaben haben. Mhm. Er hat mir verraten, dass die Buchstaben schon so ein bisschen was mit seinem Namen auch zu tun haben. Also, okay, er hat da sowas mit rein verbraten. Und auch die Zahl hat nicht wirklich eine tiefere Bedeutung. Aber ich würde sagen, seine Kunst hat doch meistens ziemlich viel Bedeutung, oder? Also er macht sich, definitiv, da echt Hammer den Kopf.
Auf jeden Fall. Ich habe ihn als sehr reflektierten Künstler kennenlernen dürfen, der sich wirklich Gedanken zu dem macht, was er da macht. Und der nicht eben einfach nur, oh, auch wenn das natürlich so das Grundgefühl bei ihm ist, trotzdem, Sonne ist da, ich muss raus, ich muss ein Bild malen, egal was. Das macht er natürlich auch, aber er geht da schon mit sehr viel Substanz ran. Ist mir aufgefallen. Das ist nicht nur bei der Schlagzahl, die er da an den Tag legt. 120 Bilder im Jahr sind ja schon eine Nummer, muss man sagen.
Ja,
also wenn man es mal runterbricht, so jeden dritten Tag ein Bild malen, das kriegt auch nicht jeder hin. Und auch die Art und Weise, wie er sich dafür organisiert und was er sich dafür Gedanken macht und wie er versucht, das Ganze so aufs nächste Level für sich zu pushen, ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend, finde ich.
Jetzt mal an der Stelle, jetzt haben wir ja doch so einen gewissen Überblick schon mal bekommen, dadurch, dass wir jetzt fast 30 Interviews geführt haben,
ja,
mit sehr, sehr unterschiedlichen Charakteren aus unserer Kultur, kann man ja schon feststellen, dass es so, ich sag mal, verschiedene Typen gibt von Graffiti-Künstlern und Künstlerinnen. Und ich finde, er gehört zu so einer Schule, die jetzt nicht unbedingt weder New School noch Middle School noch Old School ist, sondern er gehört zu so einer Schule von Menschen, die halt mit einem wahnsinnig hohen Leistungsanspruch an die Thematik rangehen, sich überhaupt nicht zufrieden geben mit so einem Standard, weißt du? Also die halt einfach sehr, sehr viel Power reinlegen, um neue Levels zu erreichen. Und das ist halt so eine Arbeitsethik, so eine Arbeitsmoral, die kenne ich schon auch von einigen Oldschoolern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich brauchst du die am Ende des Tages auch, um dann schnell gut zu werden und auch um solche Konzepte umsetzen zu können.
Auf jeden Fall. Und du brauchst natürlich auch eine gewisse Disziplin, um dahin zu kommen. Die hat er ja auch. Das merkt man ja auch, wenn er dann auch so erzählt. Zum Beispiel eben, dass er nicht der Typ ist, der sich da mit einer Kiste Bier an die Hall stellt, weil er, konnte ich mich sehr gut drin wiedererkennen, mit jedem Bier eben so ein bisschen langsamer wird. Und da hat er keinen Bock drauf. Ich ärgere mich auch immer, wenn ich dann irgendwie ein Bier zu viel an der Hall getrunken habe, weil es einfach nicht Sinn der Sache ist. So, ich habe mir jetzt festgenommen, das Bier gibt's immer erst nach der Outline und den Highlights.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es für viele andere da draußen befremdlich wirkt, weil es ja so gar nicht locker ist, nicht easy ist, nicht irgendwie so einen Flow vielleicht hat, wie manch anderer braucht, um arbeiten zu können. Da ist er doch sehr, sehr, sehr organisiert. Und ich würde sagen, nicht nur organisiert, sondern er ist halt einfach so krass fokussiert. Er sagt das ja auch ganz klar. Ja. Fokus ist so das, was ihn ausmacht. Und er passt seinen Lebensstil dementsprechend an und gönnt sich da, glaube ich, auch gar nicht mal so viel, um halt möglichst viel produzieren zu können. Ich muss sagen, ich bewundere das natürlich und glaube aber natürlich im selben Atemzug, das ist jetzt nicht unbedingt der Graffiti-Lifestyle, den viele andere da draußen fühlen.
Mhm. Trotzdem muss man an der Stelle ja noch einwerfen, dass er jetzt nicht quasi einen Stock im Arsch hat, sondern er ist ja auch wirklich tiefenentspannt unterwegs. Ich fand es auch sehr sympathisch, als er dann eben erzählt hat, dass man halt sonst nicht so viel zum Leben braucht. Also er ist sehr genügsam mit dem, was er da hat. Und gerade auch, als es darum ging, wie man sich das finanziert, da jeden Tag ein Bild zu malen und er dann auch mal mit Restdosen und sonst, ja, eigentlich ganz happy mit dem Leben ist, das er da führt. Das fand ich sehr bodenständig und sympathisch auf jeden Fall.
Ja, du, ich glaube auch, dass es sowohl in Crews als auch in Städten oder in Regionen vielleicht, machen wir es mal ein bisschen weiter gefasst, dass es dann halt so Antreiber und Antreiberinnen geben muss, die dann da irgendwie so eine gewisse Form von Arbeitsethik oder vielleicht andersrum formuliert, die so eine gewisse Schlagzahl vorgeben müssen und so eine Richtschnur vorgeben und danach, ja, richten sich dann letzten Endes natürlich auch Jüngere und, ja, und andere, sodass sie sagen, okay, wir geben uns jetzt nicht mit wenig zufrieden, weil wir müssen ja mindestens dieses Grundrauschen durchbrechen, was so jemand halt einfach produziert. Mhm. Ich glaube, München zum Beispiel als Stadt kann da wahrscheinlich ein Lied von singen in den 80er Jahren mit den wahnsinnigen Productions von ABC und Lumet. Und da war es halt einfach klar, wenn du da halt abstinkst, dann wirst du da gar nicht auffallen, so weißt du. Also von dem her muss ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass es solche Personen gibt.
Definitiv. Und es gehört eben auch dazu, wenn man vorne mitspielen will, dass man, genau wie der liebe Spohr, sich da so ein paar Gedanken macht und vielleicht auch ein bisschen sich ein Konzept zugrunde legt. Da musste ich zum Beispiel auch an unser Desk-7-Interview denken, der da auch erzählt hat, er kann nicht zum 100. Mal den Style mit dem roten Fill-In malen, sondern das braucht immer irgendwas Besonderes. Das ist ja auch was er so ein bisschen erzählt hat in dem Interview, wo er auch erzählt hat, er hat schon keine Ahnung, wie viele Styles da mit roten Fill-In und weißen Outlines gemalt. Und trotzdem versucht er jedem Piece irgendwie was Besonderes mitzugeben. Sei es jetzt auch ganz abgefahren, dass er zum Beispiel mit räumlichen Ebenen arbeitet, in solchen Abrissgeländern, dann eben der Style auf einmal auf einer Wand, die irgendwie versetzt dahinter ist, weitergeht, was ja auch total spannend ist und man auch nicht bei jedem sieht. Und er, glaube ich, da einfach schon, ob bewusst oder unbewusst, dieses Erfolgsrezept so ein bisschen fährt, dass man auch fahren muss, wenn man erfolgreich sein will mit seiner Kunst, nämlich, dass man sich eine eigenständige Ästhetik aufbaut. Und der Schlüssel dazu ist wahrscheinlich, ihr habt es ja auch ein bisschen besprochen im Interview, Wiederholung. Also man muss sich wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad auf seinen eigenen Stil einschießen und den knallhart durchziehen und immer wieder wiederholen. Ich glaube, das ist in allen großen gängigen Kunstströmungen so gewesen, dass Wiederholung letztendlich zum Alleinstellungsmerkmal wurde bei vielen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei dieser Folge im Speziellen ist mir nochmal so eine Sache hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber sage ich mal so als kleinsten gemeinsamen Nenner, der uns ja alle irgendwie verbindet, ist zum einen natürlich die Sprühdose als Medium vielleicht, aber zum anderen auch dieser Wunsch, Aufmerksamkeit erregen zu wollen in irgendeiner Form. Und ich habe da jetzt bei dieser Folge im Speziellen dann so ein bisschen diese Unterschiede mal gegenübergestellt bekommen. So auf der einen Seite dieses klassische, lokal geprägte Graffiti mit Bombing und man versucht All-City zu sein, man versucht eben diesen klassischen Regeln dann auch gerecht zu werden und natürlich geht es da auch um Aufmerksamkeit und auf der anderen Seite hast du dann eben so Internetphänomene oder Social-Media-Phänomene, die vielleicht im lokalen Kontext gar nicht stattfinden, aber global gesehen halt massiv Welle machen. Und auch da geht es am Ende des Tages ja auch nur um Aufmerksamkeit. Und jetzt ist sozusagen die entscheidende Frage, wenn du als Hauptziel diese Aufmerksamkeit hast, was, glaube ich, allen Graffiti-Writern da draußen irgendwie gemein ist, so, dann musst du wahrscheinlich eine Brand werden halt. Du musst halt eine Marke werden, du musst halt möglichst schnell Wiedererkennung haben und das steht diametral diesem Wunsch entgegen, super vielseitig zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Das heißt, also deswegen spiele ich die Frage mal kurz an dich rüber. Meinst du eigentlich, dass dieses, ich nenne es mal Marketing-Graffiti, dass es einem künstlerischen Graffiti gegenüber halt einfach, dass sich das irgendwie ausschließt? Also kannst du künstlerisch interessant und vielschichtig sein und gleichzeitig halt in diesem Brand-Kontext passieren?
Ich glaube schon, dass das möglich ist, wenn es, und das sind wir wieder bei dem, was ihr auch schon besprochen habt, wenn es die richtige Person betreibt. Denn es reicht eben nicht, technisch gut zu sein, es reicht eben nicht, da irgendwelche Stile zu kopieren oder abzuarbeiten oder abzufrühstücken, sei es auf Leinwand oder als Auftrag an der Wand oder ganz egal wo oder selbst nachts draußen. Das reicht eben nicht. Du musst ein bisschen mehr mitbringen als nur das Handwerkszeug. Denn ihr habt es ja, glaube ich, auch gesagt, in Sachen Kunst, du kaufst eben nie nur die Person, du kaufst auch immer die Geschichte, die mit dieser Person verknüpft ist. Und wenn da nichts ist, dann kannst du machen, was du willst, das wird nichts werden. Aber wenn du diese History mitbringst, für die du stehst, deinen künstlerischen Werdegang, den man nachvollziehen kann, dann wird das Teil eines Gesamtpaketes. Und dann ist es, glaube ich, durchaus möglich, auch unterschiedlich künstlerisch anspruchsvolle Werke abzuliefern, die sich trotzdem ähneln und wo trotzdem dieses Branding-Konzept dahinter steckt. Weil das Ganze eben mehr beinhaltet als nur, ach, guck mal, jetzt malt er schon zum 100. Mal wieder seinen Bubble-Style oder was, sondern du weißt einfach, wer das ist, was da für ein Weg zugrunde liegt, den dieser Künstler erstmal gehen musste. Genau wie in Spohr, der am Anfang auch sehr verschlungene Wildstyles gemalt hat, sind wir auch wieder wie bei Biatch und bei ganz vielen anderen, die einfach über die Jahre ihre Letters wieder mehr reduzieren so und aufs Wesentliche ein bisschen runterkochen, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das sind alles so Aspekte, die da mitspielen. Mit der richtigen History und sag mal, wenn man sich das erarbeitet und verdient hat, dann kann man machen, was man will, glaube ich.
Ja, ist cool. Ja, sag mal, wo würdest du jetzt dann Spohr eigentlich einsortieren? Ist der für dich dann irgendwie Old School, New School, Middle School?
Also ihr habt's ja ganz geil aufgegliedert schon ein bisschen. New School ist ja eigentlich das böse Wort Anti-Style, muss man ja fast sagen, denn wie wir festgestellt haben, wir sind ja auch weder New noch Old School. Also er ist sehr lange dabei, deswegen New School würde ich mich wahnsinnig schwer tun, ihn da einzusortieren. Old School ist für mich aber trotzdem noch mal ein ganzes Stück weiter weg natürlich, weil da einfach noch mal Generationen vorher da waren. Ja, es ist ein gestandener Graffiti-Künstler, würde ich sagen, der sich irgendwo zwischen Old und Old to the New bewegt. So. Aber ich würde mich schwer tun, ihn da jetzt einzusortieren. Oder?
Ist ja trotzdem irgendwie was anscheinend immer wieder Thema ist, dass man halt nach einer Schublade sucht und dass man auch versucht, Sachen irgendwie zu sortieren. Insofern, wenn man jetzt mal so überlegt, ich meine, er lebt jetzt in Berlin, da gibt es ja doch relativ viele verschiedene Stilinterpretationen. Also das fand ich auch ganz nice, wie er das dann hier zusammengefasst hat, dass eben so grafische Überlegungen bei extrem vielen Styles, die man halt so sieht, ja überhaupt keine Rolle spielen.
Absolut. Und dass ein Grafikdesigner wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wenn er so ein altes Blackbook mit Berlin Power Style Writing irgendwie durchblättert mit den 1000 Farbflashes drin.
I love it.
Erstmal Augenkrebs kriegen würde und was aus gestalterischer Sicht wahrscheinlich 1000 Tabubrüche und No-Gos beinhaltet. Aber in diesem Style-Kosmos funktioniert das eben wunderbar. Das kann man einem Außenstehenden wahnsinnig schwer erklären, glaube ich manchmal, warum das jetzt der Shit ist.
Ja, ich hatte letztens erst wieder eine relativ lange Diskussion, als es um Street Art, Graffiti, Style Writing etc. ging. Und ich habe dann versucht, jemanden, der sehr außenstehend war, so, der da noch überhaupt keine Ahnung von hatte, nochmal zu erklären, warum so ein Style Writing, Lettering, warum das auf jeden Fall, sage ich mal, außerhalb dieses Wettbewerbs eigentlich stattfindet. Also wenn du jetzt ein klassisches Street-Art-Kunstwerk betrachtest mit so einer figurativen Arbeit oder lass es eine Schablonenarbeit sein oder so, dann ist es ja alles in einem Kosmos, wo du relativ schnell verstehst, was da passiert und wo wahrscheinlich dann der Urheber oder die Urheberin ja ganz bewusst einen Ort wählt, um dann da was zu platzieren, vielleicht auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Das spielt ja bei uns Style-Writern ja überhaupt keine Rolle. Mhm. Die Geschichte ist ja im Prinzip inklusive im Tag oder im Piece. Und die Kalligrafie steht im Zentrum. Das heißt, ähnlich wie jetzt bei so einem chinesischen Kalligrafie-Meister oder sowas oder einer Meisterin, die dann da irgendwie mit dem Pinsel so 3, 4, 5 Striche macht. Und that's it. Ja, der Flow, die Dynamik, die Platzierung, das entscheidet. Das kannst du halt einfach nicht begreifen, wenn du das nicht über so viele Jahre nachempfindest. Und umso mehr ist es natürlich unsere Aufgabe, als ja, Kulturvertreter und Vertreterinnen, das halt irgendwie den Leuten immer nahe zu bringen.
Absolut. Hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht, dass das Graffiti-Universum noch so ein paar mehr Planeten bekommen hat über die Jahre und wir da einfach einen sehr breiten Kosmos haben. Und da finden so viele soziale Strömungen und Kulturen und Backgrounds und künstlerische und auch andere Hintergründe, die da mit reinfließen, die da stattfinden. Das sorgt für eine unglaublich breite Range und es ist wahnsinnig schwer. Also das Graffiti an sich, so gibt's ja nicht mehr, ne? Sondern es ist ja wirklich einfach in verschiedenste Subgenres mittlerweile aufgeteilt. Und ich weiß nicht, ob es die immer braucht. So, denn im Endeffekt ist es ja doch alles aus der Sprühdose. Und ob man sich da nicht vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr ins eigene Knie schießt mit den Schubladen. Aber manchmal sind das ganz gute Instrumente, die man so an der Hand hat, um vor allem auch Außenstehenden so ein bisschen die Unterschiede zu erklären und aber auch zu erklären, ey, nur weil das jetzt gerade hässlich aussieht, da sind wir wieder beim Anti-Style, ist das nicht wack? Auch mit dem Oldschool-Styles, nur weil das so überladen ist mit Farben und Sachen, ist das nicht wack? Und nur weil das eben gerade in nach gestalterischen Regeln vielleicht nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert.
Mhm. Ja, also ich meine, ich kann ja natürlich jetzt nur für mich sprechen, aber ich finde, dass die Situation, in der wir uns heute befinden, nach, keine Ahnung, gefühlt 70 Jahren Graffiti-Kultur, dass es einfach ein Riesenschatz ist, dass wir so viele verschiedene Formen haben und dass die irgendwie nebeneinander existieren und dass man sich so vieles auch angucken kann. Und das ist einfach super geil, dass wir jetzt so ein kulturelles Rückgrat schon haben mit so vielen verschiedenen Facetten. Das ist doch einfach mega. Und dass eben so Personen wie Spohr technisch Sachen austesten, ausreizen, formtechnisch Sachen ausprobieren. Also wir haben so viele teilweise Pioniere natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann wieder Leute, die sowas auf neue Levels treiben. Das ist geil. Das ist cool. Das ist ganz im Sinne des Style Wars.
Absolut. Und ich finde, das muss es auch alles geben nebeneinander. Das ist wunderschön und das macht das Ganze nur spannender. Die hingerotzten Styles muss es genauso geben wie ein komplexes Bild von Spohr, wo er sich technisch wirklich ein Bein abbricht. Und deswegen auch ganz schön, dass er mal so ein bisschen aus dem technischen Nähkästchen geplaudert hat und uns da so ein paar Sachen nochmal verraten hat. Ich werde auf jeden Fall meine nächsten Outlines mal mit der grünen Montana Cap malen und mal probieren. Nehmen wir sonst immer andere, aber hat mich wieder inspiriert, da mal aus der eigenen Komfortzone ein bisschen rauszugehen.
Ja, ich habe noch einen Punkt. Und zwar, ich habe ja auf unserer Insta-Page, zu der ich jetzt übrigens herzlich einlade, mal drauf zu gucken, auf Instagram unter Wallstone Live Podcast findet ihr uns auf jeden Fall. Da habe ich jetzt ja mal so eine Diskussion angestoßen, wo es darum ging, ob ein digitaler Sketch oder ein analoger Sketch oder generell digitales, ob das, wo die Wertigkeiten, wie die Wertigkeiten sozusagen verteilt sind. Und da hat sich echt eine ganz schöne Diskussion dann auch wieder ergeben. Und umso witziger, dass jetzt eben Spohr auch ein Buch rausbringt. Also auch da wieder dieser Aspekt, ist ja alles schön und gut. Im Social Media mega ab, macht total viel, es ist ein wichtiges Medium, aber das Buch. Das ist jetzt das, auf was er voll hinfiebert und wo er auch echt mega viel Passion reinbringt. Also ich glaube, wir werden irgendwie in unserer Kultur nicht ganz vom Papier wegkommen.
Hoffentlich. Auf das Buch bin ich natürlich auch schon sehr gespannt und ich weiß nicht, ob ihr alle da draußen mitbekommen habt, wie das läuft. Das Crowdfunding ging jetzt los, meine ich. Wir werden es auf jeden Fall auf unserer Blogpage verlinken. Das solltet ihr übrigens nicht nur drauf gucken, wenn ihr Bock habt, ein paar Taler für das geile Spohr-Buch zu spenden. Oder was heißt zu spenden? Ihr kriegt ja was dafür, nämlich ein Buch. Sondern das solltet ihr auch drauf gucken, wenn ihr euch ein paar von den geilen Bildern angucken wollt, die uns der liebe Spohr 153 zur Verfügung gestellt hat. Seine Playlist mal hören wollt, die auch ganz schön crazy ist. Und vielleicht mal in unserem Archiv stöbern wollt. Wir haben ja, wie ihr wisst, schon 27 schöne Folgen gemacht. Die warten auch alle nur darauf, von euch mal gehört zu werden. Und ja, vielleicht findet ihr da noch so ein paar nette Infos und Sidefacts. Guckt da auf jeden Fall mal drauf. Und ich hoffe, ihr supportet den guten Mann alle ein bisschen beim Crowdfunding, damit wir alle dieses wunderschöne Buch bald in den Händen halten
können. Auf jeden Fall. Im Übrigen, wenn ihr unsere Arbeit auch so ganz gut findet und uns vielleicht auch mal supporten wollt, könnt uns ja mal einen Coffee kaufen. Also buy me a coffee. Magst du es mal erklären?
Genau, ihr habt die Möglichkeit, uns ein digitales Getränk auszugeben. Das Ganze kostet ja 1 Euro oder so viel ihr eben spenden möchtet. Den Link dazu findet ihr natürlich auch auf unserer Blogpage oder immer hier in der Description am Ende unseres kleinen Textes ist der Link Buy Me Coffee.
Cool.
Genau. Und wir freuen uns natürlich über jedes Heiß- und Kaltgetränk und über jedes Feedback, das wir von euch bekommen. Auch ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, lasst eine kleine Bewertung da, addet uns, teilt unsere Sachen, erzählt euren Graffiti-Freunden von uns und wir hoffen, dann wird unsere kleine WDL-Community zur nächsten Staffel noch ein bisschen anwachsen.
Yeah.
Yeah. Aber das sind wir ja noch nicht ganz. Erstmal haben wir noch 2 Folgen dieses Jahr und zwar in einem Monat wieder.
Stay tuned.
Yeah. Crow, mein Lieber.
Ja.
Das war's. Ich würde sagen, ich gehe mir jetzt erstmal so einen Liter Codein-Scissor-Hustensaft reinballern und hoffe, ich bin morgen wieder fit.
Hustensaft, Jüngling.
Yes, yes. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und in einem Monat seid ihr hoffentlich alle wieder dabei. Ich dann wieder mit normaler Stimme. Und es heißt Walls Don't Lie. Peace.
Peace.
Thank you. Stone Line.